Der Motor schnurrt im Takt von 120 BPM. Die Boxen pumpen und statt Trinkflaschen fliegen Kamelle durch die Luft. Hier endet nicht das Rennen, sondern hier beginnt die Aftershow. Anschnallen ist optional, schunkeln ist Pflicht. Zwischen Konfetti, Kölsch und Kontrollverlust sammeln wir heute alles ein, was liegen bleibt. Ausreden, Egos, Heldinnenmomente. Also rein in die gute Stube auf vier Rädern. Hello, Alaaf und herzlich willkommen im Besenwagen Femmes, diesmal auf Kölsch. Statt Prinz, Jungfrau und Bauer sind heute als Dreigestirn für euch auf dem Wagen
Lind Holtenberg.
Ich bin Tanja Ehrert und die Dritte im Bunde stellen wir später vor.
Besenwagen Femme wird von Morten angeschoben und du bekommst mit uns 20% auf alles von Morten Hydrogel Technology, außer B-Cup. Mit dem Code BESENWAGEN20. Mehr Infos gibt's in unseren Shownotes.
Hallo Lynn.
Hallo Tanja. Erste Folge, wir zwei. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir haben schon so ein bisschen als Vorinfo bekommen, dass ja nicht alle da draußen wissen, wer wir sind, was wir tun. Und wir uns doch vielleicht in der ersten Folge auch einfach mal so ein bisschen vorstellen sollten, was wir mit dem Radsport zu tun haben und mit dem Podcast-Game. Lynn, dich kennen wahrscheinlich schon ein paar mehr, weil du ja doch aktiv warst in den letzten Besenwagen-Folgen. Aber erzähl doch gerne mal, wer du bist, was du machst.
Genau, ich bin im vollen Namen Lea Lynn Teutenberg, aber eigentlich nennen mich alle Lynn. Ich bin seit mittlerweile 9 Jahren Radprofi, doch schon einige. Und ich komme aus einer radsportverrückten Familie, die vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist. Dann kam das so auf mit, wollen wir vielleicht ein bisschen was über Frauenradsport erzählen im Besenwagen? Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich eine gute Idee und dann ist dieses Projekt hier entstanden.
Zum Glück, muss man ja sagen. Der Frauenradsport ist ja doch so ein bisschen unterrepräsentiert bisher auf der Podcast-Ebene und glaube ich auch weibliche Hosts sind ein bisschen unterrepräsentiert. Und jetzt freue ich mich, wieder Teil der Stimme für den Frauenradsport zu sein. Ich erzähle dann kurz auch einmal was zu mir. Ich bin Tanja Ehrert, war auch Radprofi für 5 Jahre. Also Lynn hat mein Werkeln fast schon verdoppelt, obwohl sie deutlich jünger ist als ich. Ich war aktiv in den Jahren 2018 bis Ende 22 und bin für Canyon SRAM und IF eigentlich in der Zeit gefahren in der World Tour und bin vor dem aktiven Radsport Medizinstudentin gewesen, habe damals auch mein Studium, bevor ich Profi wurde, abgeschlossen und bin deshalb jetzt nahtlos in mein Assistenzärztinnen-Dasein übergegangen und bin jetzt im bald 4. Jahr meiner Assistenzarztausbildung und mache Anästhesie als Fachrichtung und deshalb bin ich eigentlich nur noch so hobbymäßig im Radsport unterwegs und auch podcastmäßig im Radsport unterwegs. Ich hatte bisher mit Rick Zabel zusammen einen Podcast Plan Z bzw. Parallelwelten und deshalb jeder, der meine Stimme mag, kann noch, glaube ich, knapp 200 Folgen Podcast nachhören. Müsste aber nicht. Und jetzt bin ich wieder zurück und zusammen mit Lynn wollen wir ein bisschen und eher spezifisch auch den Frauenradsport beleuchten.
Genau, ich glaube, es gibt viele, die sich freuen, dass du wieder zurück im Podcast-Game bist, von dem, was wir so als Feedback schon bekommen haben aus der Ankündigung. Und ich fühle mich natürlich auch geehrt, das jetzt hier mit dir machen zu können und hoffe auch ein bisschen aus deiner Podcast-Expertise zu profitieren, weil für mich ist das Ganze ja noch sehr neu. Ich war jetzt nur als Gast quasi mal im Podcast, aber hier jetzt selber als Host ist für mich eine neue Erfahrung. Bin auch ein bisschen nervös, aber ich denke, mit dir an meiner Seite kriegen wir das gut hin.
Ich wollte gerade sagen, das gehört glaube ich auch dazu. Ich war heute auch ziemlich nervös, weil ja auch trotzdem neue Podcast-Partnerin. Sonst kannte ich das mit Rick. Und dann war man doch schon recht eingespielt, wusste, was fehlt beim anderen und was bringt man selber mit. Und jetzt auf einmal jemand anderen auf der anderen Seite des Mikros zu haben, ist ja dann doch neu und auch ein neues Format. Wohin geht das Ganze? Aber ich glaube, das wird sich eben auch mit der Zeit einspielen. Ihr als HörerInnen habt natürlich auch die Möglichkeit, uns mit Feedback gerade am Anfang einfach auch so ein bisschen zu prägen. Ihr dürft gerne auch Fragen stellen. Manchmal setzt man ja auch so ein bisschen auch voraus. Ich glaube, den Jungs passiert das auch manchmal, also dem männlichen Teil der Besenwagen-Crew, dass man so tief in der Materie drin ist, dass man manche Dinge als gegeben voraussetzt, die vielleicht als Hörerin gar nicht so gegeben sind. Deshalb, ihr dürft euch da gerne auch einbringen und uns Feedback geben, das wir auch gerne annehmen, was Dialekte angeht. Könnt ihr euch das Feedback sparen? Ich krieg ihn nicht raus, ne? Der bleibt einfach. Das, was jetzt noch vom Schwäbischen übrig ist, es wird bleiben. Da müsst ihr euch leider dran gewöhnen.
Aber das hat sich schon gebessert. Das Wohnen in Köln hat hier ganz gut getan, was das betrifft. Wenn ich da dran denke, als wir uns kennengelernt haben. Ihr könnt gerne überall schreiben, ob das auf den Besenwagen-Kanälen ist oder auch auf unseren privaten, bei Fragen, Anregungen oder Sachen, die euch auch interessieren, worüber wir was erzählen können. Da freuen wir uns auf jeden Fall über jegliches Feedback. Gerade jetzt auch zum Start hilft uns das dann vielleicht auch, um auch so ein bisschen zu wissen, was euch interessiert und wo es hingehen soll.
Diesmal fangen wir aber stattdessen mit Dingen an, die mich interessieren. Du warst nämlich aktiv dieses Jahr schon und zwar noch nicht auf der Straße, da steht dein erstes Rennen noch bevor, aber du warst schon sehr aktiv auf deiner zweiten Heimat der Bahn und nicht nur aktiv, sondern auch erfolgreich. Nimm uns da doch gerne mal mit, was du jetzt in den letzten Wochen so getrieben hast.
Genau, ich war vom 1. bis 5. Februar war ich in der Türkei in Konya bei der Europameisterschaft auf der Bahn und bin da im Ausscheidungsfahren im Omnium und im Madison gestartet und auch ganz gut reingestartet in die Saison für mich, würde ich sagen. Ich konnte im Ausscheidungsfahren bin ich Dritte geworden. Im Omnium bin ich gut reingestartet, bin dann aber leider im Ausscheidungsfahren vom Omnium bin ich gestürzt, was mir dann alle Hoffnungen genommen hat, da weiter um die Medaille mitzufahren. Und dann im Madison abschließend sind wir dann Fünfte geworden, was denke ich auch ein gutes Ergebnis für uns war. Von daher hatte ich einen ganz guten Start ins Jahr, obwohl es mir ein bisschen zu früh kam, war die Form dann doch ganz gut und hoffe, dass ich dann auf der Straße dann darauf aufbauen kann jetzt auch die nächsten Wochen.
Ja, erstmal noch Glückwunsch. Also ich habe dir ja schon Glückwünsche geschrieben, aber jetzt hier auch nochmal an persönlicher Stelle. Da sind wir jetzt auch schon beim Nischenwissen. Ich merke immer, dass gerade auch jetzt bin ich in einer neuen Radgruppe viel unterwegs, dass da ja nochmal Bahnradfahren noch nischiger ist als das, was man dann von der Straße schon kennt, was ja auch schon seine Nischen hat. Aber erzähl doch mal kurz nochmal, um was für Rennformate es sich beim Ausscheidungsfahren, beim Omnium und beim Madison handelt.
Genau, also das Ausscheidungsfahren ist ein bisschen vom Namen abgeleitet, kann man ja schon hören. Da fällt alle zwei Runden, fällt die letzte Person raus, also das letzte Hinterrad quasi, was über den Zielstrich fährt, scheidet dann aus und dann bleiben am Ende nur noch zwei übrig und wer dann den Zielsprint gewinnt, der hat dann am Ende das Rennen gewonnen. Das ist immer ein sehr hektisches Rennen, weil natürlich immer jeder versucht, nach vorne zu fahren. Auch ein sehr hartes Rennen. Dann im Omnium ist ein Mehrkampf, der aus vier Disziplinen besteht. Und in den ersten drei Disziplinen sammelt man Punkte nach Ergebnis. Also das erste Rennen ist dann ein Scratch. Das ist ein Rennen auf Endspurt, also quasi wie man das von der Straße kennt. Es gibt eine bestimmte Renndistanz und am Ende, wer als erstes über den Zielstrich fährt, hat gewonnen. Dann gibt es halt nach dem Ranking gibt es Punkte und die dann in die Gesamtwertung zählen. Das zweite Rennen ist Temporunden. Da gibt es dann jede Runde einen Punkt für den ersten, der über den Zielstrich fährt. Ist immer ein sehr schnelles Rennen, weil natürlich jede Runde irgendwie auf die Ziellinie gesprintet wird. Und dann das dritte Rennen ist das Ausscheidungsfahren. Genau, wo es dann auch wieder nach Ergebnis geht. Und dann gibt es halt einen Zwischenstand bis dahin. Halt je nachdem, in welchem Rennen man welche Platzierung hatte, kriegt man dann halt die Punkte. Und im abschließenden Punktefahren gibt es dann alle 10 Runden eine Wertung, wo 5, 3, 2 und 1 Punkt verteilt wird, die dann auf diese Gesamtwertung hinzukommen. Und wenn man eine Runde auf das Feld rausfährt, kriegt man 20 Punkte für einen Rundengewinn. Und dann hat der mit den meisten Punkten im Endstand hat dann gewonnen. Und das Madison ist ein Zweiermannschaftsfahren, wo man sich immer abwechselt mit so einem sogenannten Schleudergriff. Und da gibt es dann auch alle 10 Runden gibt es Punkte. Und wer dann am Ende am meisten Punkte hat, die Mannschaft hat dann gewonnen. Und genau, für alle, die es da interessiert, auch der Bahnradsport, gibt es auch auf YouTube ein paar Erklärvideos nochmal zu den einzelnen Disziplinen. Und dann bei Discovery Plus werden die Rennen eigentlich auch immer übertragen oder auch bei Eurosport. Gerne nochmal reinschauen. Ist, glaube ich, auch ganz spannend, nochmal ganz anders als das, was auf der Straße passiert. Viel kürzer die Rennen, aber immer Action.
Definitiv. Also ich glaube, was den Spannungsfaktor angeht und auch die Stimmung so innerhalb des Ovals, ist der Bahnradsport auf jeden Fall sehr cool zum Zuschauen. Und ich glaube, gerade jetzt bei der Winterolympiade sind ja auch alle offen für neue Sportarten. Also man hat sich ja jetzt doch auch viele Sportarten angeschaut, deren Name man manchmal vorher noch nicht mal kannte. Das heißt, für alle, die neu sind im Bahnradsport, guckt euch gerne noch ein paar Rennen von der EM an, dann könnt ihr auch ein paar Rennen von Lynn sehen oder ihrem Bruder, der auch noch Medaillen geholt hat. Wir holen gleich noch mal ein bisschen mehr weil das deutsche Team war ja doch erfolgreich und konnte mehrere Medaillen mit nach Hause bringen, nicht nur deine. Du warst ja an vorderster Front und hast das Ganze wahrscheinlich auch relativ viel live verfolgt. Man verbringt ja doch viel Zeit im Oval einfach, egal ob zum Warmfahren, Ausfahren und natürlich auch, wenn Freunde, Teamkollegen oder in deinem Fall auch Angehörige noch ihre Rennen fahren. Deshalb fass uns doch gerne mal so ein bisschen zusammen, wer von euch erfolgreich war und wo es den Medaillenhagel gab.
Ja, es war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft für die deutsche Mannschaft. Am ersten Tag konnten die Teamsprinterinnen direkt Gold gewinnen, was auch für alle ein bisschen überraschend kam durch die Schwangerschaft von Emma Hinze und ihre dadurch bedingte Pause. Ist die Mannschaft ein bisschen neu zusammengewürfelt, dann mit Clara Schneider, die jetzt neu da hinzugekommen ist, konnten sie dann aber am Ende doch abliefern und gewinnen. Da haben sich auch alle, auf jeden Fall alle sehr doll gefreut, weil wie gesagt, das war nicht so zu erwarten. Die waren ja die letzten Jahre immer sehr erfolgreich, die Teamsprinterinnen, aber jetzt in dieser neuen Konstellation, dass es da jetzt auch so gut geklappt hat, war echt schön. Dann am zweiten Tag, am ersten Tag hat der Tim auch noch Silber gewonnen im Ausscheidungsfahren. Den Tagen jetzt nicht durcheinander kommen. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut als Schwester. Dann besonders fiebert man damit. Der hat letztes Jahr gewonnen, dann dieses Jahr zweiter Platz. War auf jeden Fall schön, dass er das nochmal bestätigen konnte. Und dann am zweiten Tag war dann das Punktefahren der Männer, wo der Tim dann gewinnen konnte. Hat sich dann ganz gut eingerollt gehabt nach dem Ausscheidungsfahren. Der kam ja direkt aus Australien, lief dann im Punktefahren richtig gut, da konnte er gewinnen. Und ich konnte dann eben meine Bronzemedaille im Ausscheidungsfahren abholen und die richtig. Wir sind mit schwererem Gepäck wieder nach Hause gereist. Und die Mädels im Vierer konnten auch Silber gewinnen, was auch sehr stark war. Und dann am dritten Tag, ich komme jetzt hier ganz durcheinander mit den Tagen.
Ist, glaube ich, nicht schlimm.
am ersten Tag hat Lena Reisner noch die Bronzemedaille im Scratch gewonnen. Genau, das war auch noch sehr cool. Da haben wir uns auch alle sehr gefreut für sie. War auch die erste Einzelmedaille bei einer Europameisterschaft. Genau, es war cool. Immer wenn eine von uns Mädels was gewinnt, sind wir natürlich noch richtig happy dann aus der eigenen Gruppe, sag ich mal. Und dann die Tage drauf konnte dann Roger noch Dritter werden im Punktefahren, der Altmeister. Wir haben auch seinen Geburtstag jetzt in der Türkei gefeiert. Das war auch sehr ein gutes Ergebnis. Und dann im Madison sind Roger Kluge und Moritz Augenstein Europameister geworden. Nach dem etwas unglücklichen Ergebnis bei der WM war das auf jeden Fall auch sehr gut, wo sie durch eher auch einen Fehler der Jury leider dann nur Vierter geworden sind am Ende. Genau, und dann Lea-Sophie Friedrich konnte auch noch im Kairin eine Medaille holen. Das hat auch alle sehr gefreut. Und so war es grundsätzlich eine sehr erfolgreiche,
eine gute Ausbeute.
Europameisterschaft für German Cycling.
Wie kam es, dass dein Bruder Madison nicht gefahren ist, weil es zu viel geworden wäre, oder?
Nee, es war ursprünglich geplant. Also ursprünglich war der Zeitplan, also der Einsatzplan bei den Männern auch ein ganz anderer. Da hätte der Tim auch das Punktefahren gar nicht fahren sollen, sondern Roger. Die waren aber leider noch krank und sind deswegen erst später in die Türkei angereist. Deswegen ist der Tim dann das Punktefahren gefahren und hat Roger ja ganz würdig vertreten. Und dafür ist Roger dann das Madison gefahren, weil Tim dann leider ein bisschen krank geworden ist in der Türkei. Und hat ja dann auch da gewonnen, deswegen hat es am Ende ja trotzdem alles sehr gut gepasst, trotz der Änderung.
Sehr cool, das klingt auf jeden Fall nach guter Zeit und wahrscheinlich hattet ihr auch außerhalb des Ovals ganz gutes Wetter.
Gar nicht so gut, wie man sich das vorstellt, wenn man in die Türkei fliegt. Wir waren relativ hoch, auf über 1000 Metern, da war es dann auch gar nicht so warm, also es war ungefähr gleiches Wetter, vielleicht ein bisschen wärmer als zu Hause. Aber da war nicht viel mit Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Enttäuschend. Also ungefähr so.
Wenn man den ganzen Tag in der Halle ist, dann ist es sowieso egal.
Ja, das stimmt. Aber ungefähr so wie nach Spanien fahren. Da ging da hat dieses Wochenende ja die Gravel-Saison so ein bisschen gestartet, die europäische. Und mit Santaval. Und das ist ja auch ziemlich ins Wasser gefallen. Also alle, die sich vielleicht die Bilder angeschaut haben. Man hat wirklich Fahrer gesehen, die da wirklich im Wasser schwimmen, also im wahrsten Sinne des Wortes, die gestürzt sind und dann einfach wirklich in diesen Pfützen schwimmen. Ich glaube, es hat ja also wirklich unendlich viel geregnet in manchen Teilen Spaniens. Es gab ja auch Stürme, also klar, auch wieder echt wirklich Extremwetter. Ja, und davon merkt man eben, sind auch die Rennen betroffen. Wir können ja jetzt auch gleich nochmal über Valenciana sprechen, wo auch eine Etappe abgebrochen wurde oder auch bei den Männern wurden jetzt Etappen abgebrochen wegen Wind. Das ist schon ziemlich verrückt und man hätte, glaube ich, einfach nicht gedacht, dass man Ende Februar, was ja wirklich so die typische spanische Trainingslagerzeit ist, ein Gravel-Rennen in Spanien fährt und da einfach mehr Regen hat als in Deutschland.
Ja, Spanien liefert diesen Winter nicht so gut ab als Radsportziel. Es zieht sich schon den ganzen Winter so ein bisschen durch. Ich hatte auch schon viel Pech hier beim Training. Ich habe auch die Bilder alle angeguckt mir von Santaval. Da hat man bei manchen gar nicht mehr so genau erkannt, wer das jetzt genau ist, bei so viel Matsch im Gesicht.
Definitiv. Also es waren wirklich krasse Bilder. Also natürlich auch irgendwie cool, weil es glaube ich, die Ergebnisse noch mal so ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil es halt einfach, glaube ich, auch technisch so anspruchsvoll war. So Girona und Umgebung ist ja grundsätzlich zum Graveln teilweise technisch sehr anspruchsvoll, weil man einfach so Streckenteile hat, die fast Mountainbike-lastig sind und jetzt natürlich mit diesen tiefen Matschgräben und mit Wasserdurchquerung und Flussdurchquerung war das natürlich für die technischen Fahrer noch mal ein größerer Anspruch. Und wenn du sagst, Spanien hat nicht abgeliefert, also es gibt ja ein neues deutsches Team, ich würde es mal als deutsches Team bezeichnen, mit Canyon, DT Swiss gut als Schweizer Laufradhersteller, aber Ryzen auch als entsprechender Klamottenhersteller und auch vielen deutschen Fahrerinnen und Fahrern. Und Nele Leing zum Beispiel konnte direkt am ersten Tag in die Top 10 fahren und ist jetzt, glaube ich, auch im Gesamtklassement 10. oder 11. geworden, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Also die hat auf jeden Fall auch abgeliefert. Also ich freue mich schon richtig auf die Gravel-Saison. Das hat so ein bisschen schon mal so ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Und man hat natürlich auch krass gemerkt, wie überall im Radsport natürlich, aber auch jetzt speziell im Graveln, einfach die Dichte krass gestiegen ist.
Ja, generell der Gravel-Sport ja in den letzten Jahren extrem auf dem Vormarsch. Also wie sie da die Entwicklungen sind, das ist ja also ganz rasant. Und Clara Koppenborg jetzt auch fest im Gravel-Zirkus unterwegs. Die können wir dann, denke ich, die nächsten Wochen, Monate auch mal einladen und mal fragen, wie der Umschwung auch so war von Straße jetzt zu Gravel. Kann bestimmt auch gute Insights geben. Mich kribbelt es auch immer sehr an den Fingern, wenn ich mir die Rennen angucke. Ich will das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Mein Kalender ist leider immer ein bisschen voll, aber ich denke, eher kurz als langfristig werde ich da auf jeden Fall auch mal mich versuchen.
Ja, und man merkt ja jetzt auch, hier nochmal kurz, um nachzuschieben, also Nele ist 10. geworden, nicht 11. Im Gesamtklassement. Aber man merkt ja auch mittlerweile, dass sich das eine und das andere eigentlich nicht ausschließt. Also, dass man Fahrerinnen hat, die sowohl Straße als auch Gravel fahren, die auch über Gravel-Rennen in Straßenteams kommen. Und dann sich eben weiter auf der Straße probieren oder eben auch, wie jetzt bei Clara, Leute, die von der Straße kommen und dann jetzt sich eben im Gravel spezialisieren oder Nicole Frayn zum Beispiel. Deshalb ist es ja schön, weil es den Radsport nochmal erweitert eigentlich um eine Disziplin. Gerade haben wir über die spezielle Disziplin Bahnradsport gesprochen, die ja auch einfach, ihr könnt mixen, aber zum Beispiel dann die Sprinter, die einfach wirklich halt Bahnsprinter sind. Und den Mix gibt es natürlich dann im Gravel-Sport auch. Die einen, die halt irgendwie beides machen und die einen, die wirklich dann nur speziell graveln. Und es ist wirklich, finde ich, ein sehr cooler Sport, weil man, glaube ich, auch einfach trotzdem niederschwellig mal ein Rennen machen kann, weil es einfach so ein bisschen mehr laissez-faire ist als der ganze World Tour, Pro Tour Zirkus. Und die Rennen bringen auch auf jeden Fall Spaß, zumindest wenn sich der Regen bisschen zurückhält. Also ich habe auch gedacht, ich habe jetzt das Tracker geplant dieses Jahr, Anfang Mai, ist ja auch in Girona. Und da hatte ich auch schon mal relativ viel Regen. Aber ich dachte dann auch so, wenn ich jetzt so viel Regen hätte wie jetzt bei Santa Val, vielleicht würde ich mir auch einfach einen schönen Urlaub machen. Ich weiß es noch nicht.
Ja, dann für den Spaß muss man das dann wissen, ob das einem das wert ist. Ich meine, beim Gravel kann man halt auch einfach mit den Besten der Besten halt gemeinsam am Start stehen und das gleiche Rennen fahren, was ja dann auf der Straße doch eher begrenzt ist. Da kann man die Strecken zwar abfahren, aber im gleichen Rennen darf man da nicht mitfahren. Aber beim Gravel da mit den richtig Guten da mal sich zu messen, ist, glaube ich, schon auch eine coole Erfahrung für jeden. Und da zu sehen, okay, die fahren jetzt das gleiche Rennen wie ich.
Ja, absolut. Und wen ich ganz vergessen habe zu erwähnen, Rosa Klöser, aber nur, weil sie im Gesamtklassement dann nicht dabei war, weil sie auf der zweiten Etappe nicht gestartet ist, aber auf der ersten Etappe bei Santa Val wurde sie Zweite und ist ja auch eine der Fahrerinnen, die bei Canyon SRAM eben sowohl den Straßenkalender als auch den Gravel-Kalender kombinieren. Dann haben wir schon mal die beiden Disziplinen außerhalb des Straßenradsports besprochen. Zu guter Letzt gab es aber auch, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, mit der Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana einen richtigen, kurzen, catchy Name an Radsport Auftakt des Jahres. Also eigentlich immer so ein bisschen das erste Rennen, das eben nicht irgendwie UAE Australien ist, sondern wirklich eins der europäischen Rennen, auch Mehrtagesrennen, wo man auch so ein bisschen Berghärte zeigen kann und was meistens so ein bisschen Ausblick gibt für den Rest des Jahres, finde ich zumindest. Also wenn man so auch Gesamtsiegerin sieht wie eine Kassia oder so. Und jetzt eben auch mit Demi Vollering gibt es schon immer so ein bisschen das erste Ausrufezeichen im europäischen Kalender.
Ja, auf jeden Fall. Da bereiten sich, glaube ich, auch viele dann nochmal auf die Klassiker auch dann so ein bisschen vor. Gerade die, die dann den Fokus setzen und nicht die weiten Reisen antreten wollen nach Australien oder UAE oder so. Es ist, glaube ich, immer ein gutes Rennen. Und aus deutscher Sicht lief das ja auch für uns sehr gut. Aber ich denke, da werden wir dann auch nochmal mit unserem Gast nochmal genauer drüber sprechen.
Gegebenenfalls. Aber es bleibt jetzt immer noch offen, weil wir haben eine Antonia Niedermeyer, die im GC Vierte geworden ist. Vielleicht ist es Antonia. Wir haben aber auch eine Liane Lippert, die auf einer Etappe einen zweiten Platz eingefahren hat. Vielleicht ist es eine Liane Lippert. Wir wissen es nicht. Schauen wir mal.
Man weiß es nicht.
Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ja, also wir haben es, oder ich habe es gerade eben schon angesprochen, wetterbedingt ist eine Etappe ausgefallen. Es gab viel, also mein Social Media war voll von Fahrerinnen, die an dem Tag dann auf der Rolle saßen und man hat nur
auch
gesehen.
Auch alle im gleichen Hotel haben genau. Sie sich trotzdem die ganze Zeit gesehen beim Fahren.
Genau, also das komplette Peloton war auf der Rolle und auch da mal wieder finde ich so ein krasses, also da hat man irgendwie so auf einen Blick gesehen, wie krass sich der Frauenradsport entwickelt hat, weil ich erinnere mich noch an so Zeiten, wo man irgendwie so ein oder zwei Rollen dabei hatte und wo man sich dann so zeitlich abwechseln musste und so Timeslots angeben musste, wer auf die Rolle kann. Und jetzt einfach zu sehen, dass wirklich jedes Team eigentlich für jede Fahrerin eine Rolle hat, um sich warm zu fahren, um an Regentagen zu fahren, um einfach nochmal einen anderen Reiz zu setzen, fand ich auch wieder sehr bezeichnend für die Gesamtentwicklung des Sports.
Ja, auf jeden Fall, da hat sich einiges getan. Ich meine, jetzt haben halt fast alle Teams auch einen Bus mit entsprechend Platz dann. Ich weiß noch, bei uns war das ja auch immer dann Platzthema. Dann 6 Rollen haben dann oft gar nicht so gut reingepasst in den Camper. Der war eh schon immer zu voll. Aber ja, da hat sich jetzt doch einiges getan die letzten Jahre. Dann können halt auch alle zusammen auf der Rolle trainieren und quasi Gruppenausfahrt auf der Rolle machen dann.
Ja, du bist ja, hast ja gerade eben gesagt, schon seit 9 Jahren dabei. Ich bin ja jetzt schon seit bald wieder 4 Jahren raus, wie gerade eben gesagt, oder 3. Und für mich ist es halt auch von außen, du kannst jetzt vielleicht gleich von innen bestätigen, ich bin ja dann ab und zu noch als Kommentatorin bei der Tour dabei und bin auch ein bisschen näher dran. Und natürlich habe ich auch noch Kontakt zu dir, zu den anderen deutschen Mädels, auch zu ein paar ehemaligen Teamkolleginnen, die immer noch fahren. Aber ich finde, als Zuschauerin ist es auch schon krass zu sehen, wie anders Rennen gefahren werden, wie anders auch einfach, früher hat man sich ein Peloton angeschaut und dann war das einfach so ein bunter Mix aus Teams. Und jetzt sieht man wirklich, es sind die Lead-Out-Trains aufgezogen, es ist einfach alles sortiert, die Fahrerinnen sind eigentlich in Teams eingeordnet und auch einfach Rennen werden mehr gefahren wie Männerrennen früher. Einfach, glaube ich, durch diese Leistungsdichte im Feld, dass man zum Beispiel, wie jetzt zuletzt, Fahrerinnen 7-8 Minuten Vorsprung gibt, weil man einfach weiß, ja, wir fahren es halt wieder zu. So. Und diese Selbstverständlichkeit, die gab es vor, sage ich jetzt mal so, 8, 9, 10 Jahren gab es die noch nicht. Da gab es auch, glaube ich, die Coolness noch manchmal noch nicht.
Ja, da hat auch vielen, glaube ich, der Überblick gefehlt. Da hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren extrem viel getan. Also wenn ich da drüber nachdenke, wie das war, als ich angefangen habe, war das schon nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, das hängt halt auch sehr viel zusammen mit dem, dass halt mittlerweile im Feld alle nur Radprofi sind, was halt einen einfach die Möglichkeit gibt, sich da richtig auf den Sport zu konzentrieren. Als ich hochkam, gab es einfach noch einen Großteil im Feld, der hat es als Hobby gemacht und hat halt nebenbei gearbeitet oder studiert. Und mittlerweile sind eigentlich die meisten im Feld wirklich nur Radprofi und können sich da 100% drauf fokussieren und davon leben. was natürlich dann auch die Leistungsdichte extrem hebt, wenn man einfach nur Training, Recovery und so als Fokus hat, macht das schon einen großen Unterschied. Und ich glaube, das war auch ein gravierender Punkt, wo der Frauenradsport dann nochmal einen richtigen Schritt gemacht hat in den letzten Jahren, dass einfach sich das alle finanziell leisten konnten, nur vom Radsport zu leben. Oder fast alle.
Ich wollte gerade sagen, also gerade bei kleineren Rennen jetzt, also St. Marina Valenciana fällt ja doch eher in eine der kleineren Rennen, auch wenn da die Besetzung, gerade weil es eben so ein gutes Vorbereitungsrennen ist, wie wir gerade eben gesagt haben, man vielleicht auch schon im Trainingslager vor Ort ist und dann einfach ans Trainingslager nochmal eine Rennintensität dranhängen kann, auch immer gut besetzt ist, aber dann trotzdem auch einfach kleinere Teams dabei sind, wie Fassa Bortolo oder Bipink oder Vini Fantini, Bipink heißt es mittlerweile, wo ich jetzt nicht für alle Fahrerinnen sprechen könnte, dass sie jetzt das hauptberuflich machen. Aber die Tendenz geht auf jeden Fall dahin.
Ja, klar, es ist jetzt nicht überall, aber viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren, wo, glaube ich, ich habe da auch mal Zahlen gesehen, dann halt nur 50% oder so überhaupt Gehälter gekriegt haben aus dem ganzen Feld, ganz am Anfang noch, als ich angefangen habe. Deswegen da auf jeden Fall starke Entwicklungen und es geht ja auch immer weiter, dass auch mittlerweile in den kleineren Teams zumindest halt ein bisschen was bezahlt wird, wo ja früher die meisten einfach immer nur drauf gezahlt haben.
Ja, man muss aber auch sagen, was sich nett geändert hat, sind die hässlichen Trikots von Fassa Bortolo. Also ich habe mir dann gedacht, so, man denkt dann jedes Jahr, es kann nicht schlimmer werden und dann denkt man sich so, auf einmal ist noch mehr Orange drin, warum ist denn noch mehr Orange drin? Also vor allem, man muss auch sagen, so die On-Road-Klamotten, die sind schlimm. Ich weiß, du warst jetzt auch nicht vor Ort, aber ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal Valenciana gefahren bin und dann waren wir auch alle in einem ganz schlimmen Hotel. Das war auch schon, das war ein Verbrechen, dieses Hotel. Das hat sich auch sehr gebessert. Also da war wirklich, wir lagen, die Matratzen, die hingen so mittig durch und man hing so mit dem Po fast auf dem Boden. Also grausam. Dann am Buffet gab es nur kalte Nudeln. Auf jeden Fall war da auch immer Team Fassa Bortolo dabei und die hatten einfach so Jeanshosen an, die aber so vom Schnitt her so ein bisschen so Oma-mäßig waren und dann war da immer so ein Teddybär, aber so ein geflufter Teddybär. Also weißt du, ich meine, wo man dann noch so, es war ganz komisch.
Ich weiß nicht, ja, Teamklamotten immer schwieriges Thema.
Ja, definitiv.
Da muss man auch Glück haben. Da gibt es manche Teams, die können das besser. Da gibt es manche Teams, die können das nicht so gut. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon Outfits, wo ich mir dann zwar dreimal überlegt habe, wann ich das jetzt wirklich anziehe. Da bin ich auch durchaus schon mal an der Tankstelle kurz vorm Hotel rausgefahren und habe mich da erst umgezogen, weil ich mich nicht getraut habe, so zu reisen in dem Team-Outfit, weil ich es so schrecklich fand. Ja, ich meine, das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber da gibt es auf jeden Fall manche Teams, die können das besser als andere.
Ja, ich muss sagen, da bin ich ja etwas verwöhnt, tatsächlich.
Du hattest da natürlich sehr Glück in deiner Karriere, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, 4 von 5 Jahren Rafa war okay. kann man mit leben, die Designs waren auch immer gut. Aber ja, das stimmt, da kann man auch tatsächlich ein bisschen Pech haben.
Ich bin gerade sehr zufrieden, sowohl Freizeitklamotten als auch Teamklamotten gefallen mir gut, deswegen kann ich mich dieses Jahr oder die letzten 2 Jahre jetzt auf jeden Fall gar nicht beschweren.
Welche Marke fahrt ihr jetzt aktuell?
Vermark.
Vermark.
Fahren wir auf dem Rad, genau. Und die Klamotten sind auch gut und vom Design jetzt nichts super special Außergewöhnliches, aber finde ich ein schönes Design und jetzt auch mit der Fusion bei uns im Team mit Intermarché, jetzt auch mal wieder mehr als ein Sponsor. Letztes Jahr hatten wir quasi nur Lotto groß vorne draufstehen und jetzt Lotto Intermarché, ist das gut.
So, was ist denn dein erstes Rennen? Wann geht's bei dir denn los?
Ich starte mit dem Opening Weekend Omloop Het Nieuwsblad, dann quasi direkt in die Klassikersaison. Ohne Vorbereitungsrennen in Spanien. Es hat jetzt mit der Bahn dann nicht so gepasst, da noch was zu machen. Beziehungsweise das Team ist auch nur Valencia gefahren. Das war mir dann jetzt aber ein bisschen zu stressig, weil ich dann eh von der von der EM direkt ins Teamtrainingslager geflogen bin und dann war es jetzt auch schon ganz schön, dann nochmal nach Hause zu fliegen, weil ich jetzt auch schon wieder im Trainingslager bin und von hier dann direkt nach Belgien fliege für die Rennen. Genau, deswegen starte ich direkt mit Omloopiad Newsblatt Vollgas rein.
Sehr gut. Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen genauer dazu. Ja, es ist halt auch mittlerweile die Saison einfach zu lang, um da gefühlt jedes Rennen mitzunehmen oder mitnehmen zu wollen. Und mittlerweile hat man es ja auch häufig, dass irgendwie Parallelrennen laufen, was man ja früher echt total selten hatte. Aber dadurch wird es einfach immer schwieriger, die Saison so zu planen, dass man halt auch gegen Ende noch die Kraft und die Lust und die mentale Stärke hat, wenn dann auch noch sowas wie die Bahn dazu kommt, wo ihr ja dann auch einfach noch im Winter gefragt seid.
Ja, klar, also man muss gerade, wenn man zwei Disziplinen kombiniert, immer einen guten Plan machen. Da sind auch einige Leute involviert. Dann der Bahn-Bundestrainer, den man happy machen will mit den Vorbereitungen und auch dann die entsprechenden Rennen zu fahren. Und auch dann kleinere Rennen vielleicht nochmal. Und das Team, da muss man ja dann alle vereinen und dann halt natürlich den Heimtrainer, der dann ja auch sagen muss, okay, das passt jetzt hier auch vom Training und dann für einen persönlich auch, dass es halt einfach nicht zu viel wird. Aber da habe ich die letzten Jahre eigentlich immer eine ganz gute Balance gefunden und mit der richtigen Planung passt es dann auch ganz gut.
Ja, und der Vorteil ist ja auch, dass du, glaube ich, mittlerweile dich kennst, deinen Körper kennst und ja auch manchmal so ein bisschen, man stumpft ja mit allem so ein bisschen ab. Und ich glaube, wenn man Rennen zum allerersten Mal fährt, ist auch alles immer aufregender. Und wenn man dann aber schon die Routine hat, man weiß, das ist das Hotel, dahin reise ich an, so sehen die Etappen aus, ab dann muss ich mir Gedanken machen, entspannt es ja doch auch so das Gesamtgefüge eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Man weiß, was einen erwartet und dann ist das auch alles nicht mehr so stressig. Dann man merkt, da kommt so eine gewisse Entspanntheit dann auch rein und so. Die Rennen in Belgien, man kennt die alle schon mittlerweile, sind dann ja doch meistens die gleichen Straßen, die man da immer wieder fährt, wenn auch manchmal in anderer Reihenfolge. Aber genau deswegen passt es ganz gut und da kenne ich mich dann auch, dass ich weiß, okay, was ich brauche, wann vielleicht auch mal zu viel ist, dass man doch noch mal Pause machen muss. Das passt aber eigentlich immer ganz gut.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, Belgien ist eigentlich wie so ein Kleiderschrank. Man hat so diese It-Pieces und die kann man dann unterschiedlich kombinieren. Und das macht eigentlich so der belgische Radsport. Und dann denkt man sich so, ach, hier sind wir wieder. Ach, den Anstieg fahren wir jetzt. Ach, guck mal, jetzt sind wir bei der Anamur.
Ja. Dann fährst du ja mal von rechts rein, mal von links rein, ja. Aber im Grunde ist es immer alles das Gleiche. Aber es macht es auch ganz gut, wenn man das schon öfter war, dann, wie gesagt, man kennt sich halt einfach aus, man weiß, okay, da vorne kommt gleich das gelbe Haus und direkt am Haus geht es links rein, da muss ich vorne sein. Da hat man dann auch seine ganzen Keypunkte, die man da einfach schon kennt.
Voll, und so bei den ersten
dann weiterhilft.
Malen. Bei den ersten Mal dachte man sich, warum fahren denn jetzt auf einmal alle so schnell? Und dann ging es auf einmal rechts und dann stand man da und dachte sich, deshalb sind alle so schnell gefahren, weil es hier auf einmal nur noch einspurig ist. Oder was heißt einspurig? Weil hier auf einmal nur noch so ein kleiner Gehweg ist.
Ja, cool. Nee, da hilft die Routine auf jeden Fall.
Da freue ich mich auch auf jeden Fall wieder. Man hat ja schon immer das Gefühl, mit Australien, mit UAE, mit den spanischen Rennen, auch jetzt mit Mallorca Challenge, dass irgendwie die Saison beginnt. Auch wenn, also ich finde immer, ja, Mallorca Challenge und UAE haben mehr und mehr diesen Stellenwert, aber trotzdem sind die noch nicht so lang im Kalender so als fester Bestandteil für viele Fahrerinnen, dass ich immer das Gefühl habe, das ist jetzt so richtig der Saisonauftakt, sondern der Saisonauftakt ist dann doch irgendwie Opening Weekend.
Ja, voll. Also das ist immer so ein bisschen Softstart ins Jahr, finde ich. Das sind jetzt halt auch nicht die Rennen, wo sich halt, also klar einige, aber die meisten jetzt nicht so richtig gezielt darauf vorbereiten. Das sind für viele halt eher noch so Vorbereitungsrennen und die Klassiker, da ist es dann meistens oft, wo es dann richtig losgeht für alle, wo dann alle schon ihre Ziele für den ersten Teil der Saison hingelegt haben und in Topform am Start stehen, da geht's dann richtig los. Und finde ich auch einfach immer super coole, spannende Rennen zum Angucken. Ich meine, die anderen Rennen habe ich mir auch alle gerne angeguckt, aber die Klassiker, vielleicht auch, weil ich die selber so gerne fahre, finde ich immer noch mal ein anderes Gefühl beim Zugucken.
Ja, und es ist ja auch trotzdem vom taktischen Geschehen her, also klar hat man auch irgendwie so UAE-Crosswind-Action, aber es hat dann trotzdem, obwohl es dieses Jahr ja auch nicht so gut geklappt hat, aber so Belgien hat dann halt irgendwie alles. Belgien hat dann halt Crosswind und gegebenenfalls schlechtes Wetter und eben die kleinen, schmalen Gässchen. Und es ist halt nicht so, dass man am Ende noch ins Finale auf einer sechsspurigen Autobahn eigentlich nochmal alles an Positionen gut machen kann, auch wenn man davor nicht gut in Position war. Was ja dann schon auch so ein bisschen manchmal die Spannung aus dem Rennen rausnimmt.
Ja, da ist auf jeden Fall viel mehr Action, was da so das ganze Rennen über passiert. Da ist meistens von Anfang bis Ende immer irgendwas los. Schlechte Straßen, hat der mal hier defekt und muss wieder zurückkommen, dann splittet das Feld irgendwo wegen Wind oder vielleicht auch mal einem Sturz auf den schmalen Straßen. Da ist auf jeden Fall immer richtig was los.
Ja, also die nächste Folge werden wir ja aufnehmen, schätzungsweise direkt nach dem Opening Weekend. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du erzählst, was unsere Gästin dann auch erzählt, die ja dann gegebenenfalls am Start steht. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch bald mal zu unserem Dritten im Bunde oder zu unserer Dritten im Bunde kommen. Im Dreigestirn des heutigen karnevalistischen Kölschen Podcast. Aber ein Thema müssen wir eigentlich noch. Wir sind ja ein spezifischer Frauenradsport-Podcast, sprechen gerade über die ganzen positiven Entwicklungen, haben schon über die Bahn gesprochen. Aber es gibt auch so ein bisschen negative Vibes, vor allem im Bahnradsport. Das ist ja so dein Spezialgebiet. Deshalb überlasse ich dir jetzt mal die Bühne. Erzähl mal.
Ja, ich meine, eine große Tradition einfach auch im Bahnradsport seit ganz, ganz vielen Jahren. Also ist eben auch die Six Days, die unterschiedlichen. Es gibt ja heutzutage leider nicht mehr so viele, aber die es noch gibt, sind eigentlich immer eine gute Veranstaltung. Da gab es jetzt aber ein bisschen ja, negative Berichterstattung, gerade was den Frauenradsport angeht, von den Six Days Berlin, wo dieses Jahr leider wieder gar kein Frauenrennen stattgefunden hat. Alle anderen Six Days Veranstalter machen halt Frauenrennen und die funktionieren auch gut. Und die Six Days Berlin haben sich leider erneut dagegen entschieden, einfach ein Frauenrennen zu machen, was sehr schade ist. Und ich habe dann auch noch mal bei einer Fahrerin nachgefragt, die aus Berlin kommt und da auch ein bisschen weiter involviert ist. Und die ursprüngliche Organisation von den Six Days war einfach die Six Days Series und die sind vor ein paar Jahren pleite gegangen. Also diese Six Days Reihe gibt es nicht. Die haben dann auch in verschiedenen Ländern und Städten halt die Six Days ausgerichtet. Und dann hat der Berliner Radsportverband die Rechte gekauft für die Six Days Veranstaltung. Eben auch, weil sie dann den Fokus auch auf den Nachwuchs auch vor allen Dingen setzen wollte, was ja für die Verbände immer sehr wichtig ist und halt eben auch den Frauenradsport und hatten da aber dann Probleme mit dem Veranstalter, der eben dann einfach immer gesagt hat, nee, das passt nicht ins Programm und wir kriegen da kein Starterfeld zusammen und niemand will fahren, was aber eigentlich dann nur daran lag, dass sie halt nicht bereit waren, die Frauen zu bezahlen oder da Startgelder zu bezahlen, was halt bei den Männern gang und gäbe ist, dass einfach die Fahrer, die da fahren, halt einfach Startgeld bekommen. Und da wollten sie dann aber für den Frauenradsport da nicht wirklich tief in die Tasche greifen und haben dann einfach gesagt, ja, es liegt daran, dass niemand fahren will, deswegen können sie kein Frauenrennen machen und im Kalender wäre auch kein, oder im Zeitplan wäre auch kein Platz. Was natürlich halt super schade ist, weil ich bin auch schon in Berlin gefahren und es ist eigentlich eine coole Veranstaltung. Und es hat auch Spaß gemacht und wir haben viele deutsche Talente auch auf der Bahn, die halt diese Bühne verdient hätten. Und selbst wenn man nicht die internationalen großen Stars bekommt, denke ich, kann man da gute Radrennen liefern, auch mit der zweiten Reihe vielleicht. Und da dann sich da so zu verschließen, finde ich schade und hoffe, dass sich das vielleicht dann jetzt in den nächsten Jahren nochmal ändert und wir dann doch auch in Berlin, was ja eins von zwei Rennen, Six Days Rennen in Deutschland nur ist, neben den Six Days Bremen, die ein sehr gutes Frauenprogramm haben, dann doch nochmal in den nächsten Jahren vielleicht auch in Berlin wieder starten dürfen.
Ja, vor allem denkt man ja immer, wenn man an Berlin denkt, eigentlich an so eine Stadt, die da noch einen Schritt allen anderen Städten vielleicht voraus ist. Und deshalb umso trauriger, dass es dann im Six Days Berlin-Programm eben ja einfach keinen Platz für Frauenradsport gibt, obwohl man jetzt einfach nicht mehr um Frauenradsport drumherum kommt, außer mit, wie es scheint, Ausreden, sage ich jetzt mal. Und es ist ja auch trotzdem verständlich, dass wenn man jetzt sagt, ja okay, wenn wir Frauen aber wollen, dass es stattfindet, dann müssen wir halt auch dahin gehen ohne Startgelder. Aber man muss halt auch sagen, der Sport professionalisiert sich. Und dann, wir haben gerade eben über eine lange Saison gesprochen. Auch da muss man halt auch irgendwann sagen, man ist auch aus Radsportler teilweise eben Geschäftsfrau und selbstständig und muss halt eben auch gucken, dass man seinen Lebensunterhalt damit bestreitet. Vor allem, wenn man jetzt nicht zu den wenigen Top 20 Fahrerinnen gehört, die eben sehr, sehr viel Geld verdienen, sondern wenn man vielleicht eben zu den Fahrerinnen gehört, die eben einfach gucken müssen, dass am Ende des Monats halt eben auch genug Geld drin ist.
Ja, eben auf jeden Fall. Und ich meine, bei den Männern werden ja auch Startgelder bezahlt. Und dass man nicht das gleiche Programm für die Männer und Frauen macht, darum geht es ja auch überhaupt nicht. Ich meine, die Männerveranstaltung bei den Sixes hat eine viel größere Tradition und vielleicht auch das viel größere Potenzial im Fahrerfeld momentan noch, weil es einfach viel mehr Leute gibt, die das auch machen. Aber trotzdem, wie gesagt, alle anderen Veranstaltungen schaffen das ja auch, ob das die Six Days in Gent sind, die dann auch eher ein verkürzteres Programm für den Frauenradsport machen oder verkürztere Frauenrennen, kein Madison, sondern nur Einzeldisziplin. Aber da gibt es ja diverse Möglichkeiten auch zu sagen, okay, wir machen hier mit einem kleineren Feld einfach dann nur Einzelwettbewerbe oder sowas. Das muss ja dann nicht genau das Gleiche geboten werden wie den Männern, aber so gar nicht, finde ich dann immer auch eine falsche Message.
Ja, weil ich finde gerade auch jetzt wieder bei den Olympischen Spielen merkt man einfach, Sichtbarkeit ist so wichtig und Sichtbarkeit des Sports für kleine Mädchen, um eben dieses Gefühl zu bekommen, das ist was ich auch machen kann. Deshalb finde ich das tatsächlich unverzichtbar, gerade auch wenn man als Verein dahinter steht.
Ja, eben. Also wie gesagt, der Berliner Radsportverband, der wollte da wirklich sowohl die Frauenrennen als auch die Nachwuchsrennen fördern. Und wie gesagt, auch für den Nachwuchs, ich meine, wie grandios ist es, wenn man da, selbst wenn es nur im Vorprogramm ist und nicht im Hauptprogramm, einfach Teil dieser Veranstaltung ist, danach vielleicht noch mit seinen Eltern, mit seinen Freunden, seiner Familie da bleibt und sieht, wie die Profis fahren. Ich weiß das noch, mein Papa ist früher so viele Six Days gefahren, wenn wir als Kinder da waren. Das war immer das coolste Wochenende überhaupt. Es hat so viel Spaß gemacht, dazu zu gucken und immer mitgefiebert. Und das lebt, da lebt man auch gerade für die kleinen Mädels und Jungs einfach diese Faszination Bahnradsport, die man da vorzeigen kann.
Total, für mich war im Rahmen der Six Days Berlin bin ich auch mein allererstes Bahnradrennen gefahren, damals Red Race. Da war im Anschluss war dann eben auch ein Elimination Race im Rahmenprogramm nach den eigentlichen Six Days. Und das war für mich halt auch, dann in diesem Oval zu stehen, dann noch die Bahnpros zu sehen. Das war einfach so eindrücklich und es war so cool, einfach nur ein Teil davon zu sein, dass ich halt auch denke, es ist extrem wichtig, dass es sowas gibt und dass es halt das für beide Geschlechter gibt.
Ja, eben, also ich meine, das ist ja dann bei allen Rennen und Veranstaltungen, wenn man dann halt als Mädel da steht und sieht, okay, die anderen machen das auch und also da gibt es auch Frauen, die das machen, finde ich, kann man da auch ein gutes Vorbild sein und es ist halt schade, dass halt diese Möglichkeit da so ein bisschen verwehrt wird, auch zu zeigen, okay, wir Mädels können das auch. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es da die nächsten Jahre vielleicht nochmal eine Änderung gibt, weil ja, wie gesagt, auch alle anderen Veranstaltungen einfach vorzeigen, dass es halt möglich ist, das zu vereinbaren.
Wenn wir von Vorbildern schon sprechen, dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir zu unserer Gästin des heutigen Tages, nämlich auch einem großen Vorbild im deutschen Frauenradsport, kommen. Für unsere allererste Folge haben wir uns nicht irgendeine Fahrerin ausgesucht, sondern wir haben wahrscheinlich aktuell die deutsche Top-Fahrerin an Bord. An unserer Seite als Dritte im Bunde des Dreigestirns auf dem Besenwagen im Karneval heute Liane Lippert. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, sehr bei euch zu sein. Ich laufe gerade nur, weil die Verbindung ist ganz schlecht. Ich muss doch in einen anderen Raum.
Das kriegen wir hin. Wir kennen das ja, dass man sich aus allen möglichen Ländern zueinander verbindet und in unterschiedlichen WLAN-Verbindungen. Wir hatten gegebenenfalls heute auch schon Probleme. Das verschweigen wir aber an der Stelle. Und da bin ich auch schon beim ersten Thema. International, wie schwer fällt es dir denn mittlerweile, mit uns Deutsch zu sprechen?
Also erstmal, ich bin auch in Deutschland. Ich bin im Lande gerade.
Nein, wirklich?
Seit gestern wieder wirklich. Ja, aber es ist jetzt eine Ausnahme. Also dieses Jahr zum ersten Mal. Und ja, es ist schon ein bisschen komisch. Gestern, als ich mit dem Auto wieder hierher gefahren bin, hat mein Vater mich abgeholt. Und es war ein bisschen komisch, auf Deutsch zu reden, ganz ehrlich. Also manchmal kommen ein paar, auch im Peloton, also ich sag echt oft spanische Wörter. Es kommt dann so aus der in den Stressmomenten vor allem raus.
Ja, schon richtig eingewandert in Spanien jetzt quasi.
Ja, voll.
Ausgewandert
wann kommt
und eingewandert.
Der Spanisch, ja.
Oder halt
wann
Englisch
kommt der spanische
auch.
Pass?
Ja, das ist die Frage.
Ja, dann nimm uns mal kurz mit. Ich hab nachgeschaut. Du warst zuletzt bei mir im Podcast zu Besuch 2022 und im Besenwagen meine ich zuletzt 2023. Seitdem hat sich ja ein bisschen was in deinem Leben getan. Erzähl doch einfach mal, warum wir jetzt davon ausgehen, dass du gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders abhängst und warum Spanisch jetzt auf einmal deine erste Sprache geworden ist.
Genau, also das letzte Mal, als wir im Podcast, glaube ich, Kontakt hatten, sage ich jetzt mal, war ich auch noch bei einem anderen Team, bei DSM oder Sunweb oder jetzt Picnic. Und ich bin seit 2023 jetzt bei Movistar, eben bei einem spanischen Team, aber auch privat viel in Spanien. Und ja, deswegen ist mein Mittelpunkt, ich wohne jetzt seit diesem Jahr auch in Andorra, natürlich schon eher in Spanien aktuell. Aber ja, im Herzen bin ich natürlich immer noch Allmann, wie immer.
Wir sind ja auch ein bisschen dazu angehalten, hier als Gossip-Podcast zu fungieren. Und ich würde dich jetzt nicht fragen, wenn ich wüsste, dass es dir unangenehm wäre, aber du teilst es ja auch in deinem YouTube-Format, für das du gerne auch hier Werbung machen darfst. Was sorgt denn privat dafür, dass du viel Zeit in Spanien verbringst?
Ja, mein Partner natürlich, der auch auf YouTube zum Beispiel aktiv ist. Und deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen eingestiegen in diese Welt. Seit einem Jahr mache ich jetzt YouTube. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und ja, ist eigentlich ganz witzig, macht Spaß. Also bei den großen Rennen jetzt eher nicht, weil ja, das ist schon viel Arbeit, würde ich sagen. Aber bei den kleineren Rennen geht das voll so vorm Rennen und so, macht auf jeden Fall Spaß. Gerade das Video von Mallorca zum Beispiel, denke ich, ist so ganz cool, weil das so ein kleineres Rennen ist. Und ich glaube, dass die Leute mögen das, weil man kriegt so Einblicke, die man sonst halt nicht kriegt, weil es nicht so viele Frauen im Peloton gibt, die das eigentlich machen und so teilen.
Ja, ich glaube, generell gibt es nicht so viele Hintergrundeinblicke und ist schon immer ganz cool. Ich habe mir die Videos auch nicht alle angeguckt, aber viele. Und das ist ja auch immer witzig, wenn man dir so zuguckt oder dich trifft, auch im Feld und so. Deswegen.
Voll. Vor allem das von der WM, glaube ich, ist das allerbeste Video, das ich je rausgebracht habe. Wobei wir da manche Wissens da ein paar Sachen rausschneiden mussten im Nachhinein, aber es war auf jeden Fall sehr witzig.
Okay, also für alle, die jetzt interessiert sind, macht euch direkt die YouTube-App auf und schaut euch die Videos an. Ich finde es auch super, gerade weil du auch ein bisschen diesen renntaktischen Hintergrund mit reinbringst. Und gerade wenn man sich dafür interessiert, so was ist eigentlich im Rennen passiert und war das so geplant, dann ist es cool, dass man gerade auch so einen Einblick ins Auto bekommt und in das, was euer Race Director so übers Mikro an euch weitergibt und auch deine Teamkollegin.
Ja. Genau, da wissen auch alle mal, wo wir da eigentlich durch müssen manchmal. Ich meine, das ist manchmal echt auch hart, wie man da im Radio will sich auch konzentrieren. Also ist auch jeder individuell, ob man das mag oder nicht. Aber ja, man kriegt die Einblicke.
Sehr gut. Und du hast eben schon mal kurz angeschnitten, dass du jetzt ja nach Andorra umgezogen bist. Auch jetzt erst im Winter, oder?
Ja.
Wie ich das mitgekriegt habe. Wie kam es dazu? Und gefällt es dir da? Ist ja mittlerweile also schon Radsport-Hochburg auch da.
Voll, genau. Also ich finde, bei unserem Team sind, also von den Männern fast alle, ich glaube 90% leben da und bei den Frauen jetzt auch immer mehr. Und ja, ich fühle mich da echt voll wohl, da ich sowieso in Deutschland halt gerade wegen dem Wetter und auch wegen der Logistik so selten bin, hat es für mich halt einfach sich voll angeboten, dann nach Andorra zu ziehen. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl da, habe mich jetzt gut eingelebt und ja, genieße es.
Wetter ist aber eigentlich ein gutes Thema, weil ich habe das Gefühl, alle, die jetzt im Winter in Spanien waren, egal ob auf dem Festland oder auf Mallorca, das Wetter in Spanien war nicht unbedingt so überzeugend, muss man sagen.
Nee, also ich bin seit gestern jetzt zurück von Setmana Valenciana und ein Renntag wurde auch abgesagt wegen dem Wind. Also wir hatten jetzt so krasse Windstürme oder was auch immer. Und ja, das Rennen wurde auf jeden Fall abgesagt. Also es war auch nicht ohne hier.
Dann sind wir ja aber schon direkt in deiner Saison. Der Start in die Saison war auch auf jeden Fall ein guter, würde ich mal von außen betrachtet sagen. Ich weiß nicht, du kannst ja gleich sagen, ob du es bestätigen kannst. Mit einem Sieg auf jeden Fall schon und zwei zweiten Plätzen. Wie war es für dich und hast du dich aktiv dafür entschieden, jetzt erstmal nur spanische Rennen zu fahren, um weniger Reisezeit zu haben am Anfang des Jahres?
Also erstmal zu der Frage, ich würde sagen, dass es schon auf jeden Fall ein erfolgreicher Start, gerade fürs Team war. Also wir sind 6-7 Rennen gefahren und waren 6-mal auf dem Podium, also wirklich voll gut, auch von Cat und von Marleen, mir, würde ich sagen, die Ergebnisse und auch die Form. Und nee, also jetzt zum Rennprogramm, ja, es hat sich einfach so ergeben. Es hat jetzt nichts damit zu tun mit der Reise oder so, aber UAE oder Australien wäre jetzt schon ein bisschen krass so. Also ja, sind nicht so meine Rennen, deswegen haben mir eigentlich echt gut gelegen.
Inwiefern sind es nicht so deine Rennen? Wegen der Hitze oder wegen...
Nee, eigentlich, okay, Australien wäre schon so mein Rennen, aber da mein Höhepunkt, also ich bin jetzt auch noch nicht in Topform, der wirklich erst im April, also soll die Topform eingeläutet werden, sollte die da sein. Deswegen wäre das zu früh, wenn ich da jetzt irgendwie schon voll rumballer in Australien und lieber Schritt für Schritt. Also ich trainiere jetzt echt tatsächlich auch noch nicht wirklich so krass und dafür finde ich schon, dass ich die Rennen gut fahre, weil ich merke halt auch, man wird älter und der Motor wird größer. Und ich kam auch ins Trainingslager am 1. Dezember und dachte halt wirklich, ich habe 2 Wochen trainiert. Ich komme von, also meine Saison hat ja schrecklich geendet mit Krankheiten und allem. Und dann beim Laktattest war ich irgendwie trotzdem doch genauso gut oder besser. Ich glaube halt, ja, das sind die Jahre, die langsam eintreffen.
Ich war gerade eben schon schockiert, als Lynn sagte, ihr seid ja immer noch die Küken für mich, so. Als Lynn dann meinte, meine 9. Saison. Und dann dachte ich so, ja stimmt, die sind ja jetzt auch keine 20 mehr.
Nee, sind wir nicht.
Man auch merkt
schon
ja
weit
jetzt,
gekommen seit der U19.
Ja, definitiv.
Ja, es ist so.
Wie verändert denn die Erfahrung für dich das Rennenfahren? Weil gerade wenn man jetzt deinen ersten Sieg gesehen hat, hatte man ja schon das Gefühl, dass gerade auch so die Ruhe im Rennen und das Rennen lesen und renntaktisch agieren schon was ist, was jetzt einfach so ein bisschen aus dem FF kommt bei dir. Würdest du das bestätigen?
Schon,
dass du
also einerseits schon, gerade bei so kleineren, auf jeden Fall gamble ich auch mehr und so, aber dann gibt es doch wieder Situationen, zum Beispiel gestern im Sprint, wo ich mit Demi und einer kleinen Gruppe ankam, wo ich dann im Finale schon eher ein bisschen nervös bin und doch eher von vorne fahre. Ich denke, bleibt einfach an ihrem Rad dran, aber es ist einfach so schwer, in so einem Moment einfach cool zu bleiben und einfach abgezockt zu sein. Es ist einfach so, man sieht mich halt auch immer. Ich fahre schon gern vorne. Lynn lacht.
Ja, es gibt auch, ne, es gibt viele Leute, die das auch nie ablehnen können. Ich weiß das ja, noch, mit Lisa voll. Brennauer hatten wir das auch immer im Team. Da hat auch die ganze Erfahrung nichts gebracht. Die musste man immer dazu zwingen, dann mal ans Rad zu gehen und zu sagen, okay, auch, du fährst jetzt hinter mir und nicht im Wind.
Das ist so krass, weil also wir haben jetzt, hat sich ja alles weiterentwickelt, auch immer so einen Rennreport danach, wo die wirklich analysieren, das heißt Matches, wie viele Matches man hatte. Also nicht die von Tinder, sondern das sind Matches, sind so Antritte. Und ich bin da echt immer sehr, sehr, sehr hoch. Ich habe auch immer mehr Normalized Power als die anderen. Zum Beispiel so Kat Ferguson, die ist so krass. Wir wissen nicht, wie sie es macht. Sie fährt einfach nur mit und am Ende gewinnt sie. Sie investiert kein bisschen. Also die tritt nicht einmal an, die fährt so effizient. Und dann ist dann halt auch noch der Aero-Effekt. Sie ist halt so krass Aero und ich bin halt so, so un-Aero. Und es ist...
Das ist mir tatsächlich bei mir alles, auch beim Gucken aufgefallen, ja, jetzt wieder, dass wir mit dem klein machen. Da haben sie dann im so Radio krass noch gesagt, mach dich klein, mach dich klein. Und da dachte ich,
ja, ich bin echt die unaerodynamischste Person, aber ich glaube wirklich, dass es, ich kann nicht aero sein. Also ich kann auch in der Zeitfahrposition, ich kann keine Kraft aufs Pedal bringen. Ich fühle mich halt so unwohl und ja.
Ja, aber es ist dann schon krass zu sehen. Ich meine, das ist ja gut, dass das Team das dann auch analysiert und so, aber wie viel Unterschied es dann gibt und zeigt ja dann auch wieder, dass es nicht nur die Wattwerte sind am Ende, die zählen, weil dann Cat, die dann halt einfach mit guter Effizienz und gutem Rennenfahren dann auch viele Rennen gewinnt.
Ist so, ja, das finde ich echt krass.
Die Teutenbergs sind da ja auch ganz gut. Jetzt weiß ich aber auch, warum Liane ist immer so die Einzige, die mir schreibt, ach, du fehlst so im Feld. Jetzt weiß ich auch, warum, weil ich war, glaube ich, noch der einzige Idiot, der noch mehr vorne gefahren ist, weil ich mich da im Wohlstieg gefühlt habe.
Ja, stimmt. Vor allem, ich bin immer vorne links, sagt mir jeder. Die wissen sogar, ich bin immer auf einer Seite. Ich liebe es halt auch immer, so den Exit zu haben, weil ich vertraue da auch niemandem im Feld.
Ja, das verstehe ich.
Ich meine, wenn man die Wattwerte hat und dann auch mit viel investieren dann trotzdem gewinnt, dann ist es ja okay, aber...
Ja, es könnte halt mehr sein, wenn aber halt gerade ein bisschen nur fehlt am Ende, aber ja, vielleicht sollte ich dann doch Swifts oder so doch fahren, nochmal, weil da fehlen ja nur die Wattwerte.
Das vielleicht, stimmt,
ja,
das stimmt.
Aber das kommt mit Sicherheit jetzt auch noch die nächsten Jahre dann noch ein bisschen mehr Effizienz und dann...
Ja, voll.
Unaufhaltbar.
Ich glaube auch nicht, dass dein Einstieg in die Saison einem den Eindruck geben sollte, dass du den Sport wechseln solltest oder den Schwerpunkt aktuell.
Nee, das stimmt. Nee, ich muss sagen, sonst, also gerade mit dem Rennen gestern, also der erste Tag war leider ein richtig schlechter Tag von mir, aber dann der letzte war ich mit den Besten am Berg dabei, der auch Allzeit-Best-Rekorde, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden so mit der Form an sich.
Ich denke, wir sind noch im Aufbau, können wir daher dann gespannt sein, was noch so kommt dann.
Ja, ihr wisst aber auch, das Gewicht zählt natürlich mit dem Watt. Da hat man immer ganz schön hohe Werte am Anfang vom Jahr. Und wenn es sich dann einpendelt, so zu den Grand Tours, verliert man schon nochmal 1-2 Kilo und dann drückt man einfach nicht mehr das Gleiche, muss man dazu auch sagen.
Erzähl mal so ein bisschen, also wenn du magst, du hast jetzt gerade gesagt, so richtig trainiere ich noch nicht. Das klingt natürlich immer so als...
Nein, das will ich nicht sagen. Ich trainiere jetzt schon sehr viel.
Genau, was bedeutet es denn für dich jetzt aktuell, mal einfach so ein bisschen in Zahlen, was du an Kilometern, vor allem, aber meistens ja auch jetzt gerade, wenn man in Andorra lebt, eher was du an Stunden machst?
Ja, also genau, das würde ich sagen, an Stunden mache ich wirklich nicht viel im Vergleich zu anderen jetzt. Ich hatte jetzt dieses Jahr dann vielleicht nur 1 oder 2 Wochen, wo es man mal über 20 ging. Und sonst habe ich wirklich immer nur so 17, 18. Aber dafür würde ich sagen, richtig gutes Training. Ich mache dann zum Beispiel, also ich mache auch Krafttraining 2-mal in der Woche. Habe auch wirklich an Muskeln dann zugenommen, jetzt nochmal dieses und letztes Jahr. Und ich trainiere dann einen Tag wirklich richtig, richtig hart. Und dann ist zum Beispiel ein Tag locker und dann ist irgendwie Kraft und dann wieder ein Tag richtig hart. Also diese Oldschool-Dreier-Blöcke oder so mache ich gar nicht so viel jetzt gerade. Vielleicht kommt es dann eher später, wenn wir richtig aufbauen. Aber ich muss eher so mich richtig erholen, um bei den ganz harten Tagen halt so fit zu sein oder halt bereit zu sein. Und so ist es gerade eher, also immer so zwischen 17, 18 Stunden, würde ich sagen. Aber das ist dann auch ohne Krafttraining, also nur auf dem Rad.
Und dann, du hast jetzt gesagt, so richtig fit willst du Ende April oder im April dann sein. Ich nehme an, für die Ardennen-Klassiker. Dann, aber wie ist so der Weg bis dahin jetzt erstmal? Wo startest du jetzt in Belgien vielleicht auch mit den Rennen? Wie ist da so geplant genau. Die nächsten Wochen?
Ja, ich fahre jetzt das schöne Amlop Het Nieuwsblad Rennen.
Da sehen wir uns.
Ja, ich wollte gerade sagen, da fahrt ihr doch beide.
Ich dachte mir schon. Ich dachte mir schon, dass du da auch fährst. Es ist halt so ein Rennen, so, es ist kalt, es ist ein richtiger Krieg. Aber es kann auch ein richtig schweres Rennen sein. Ich meine, letztes Jahr war ganz, ganz komisch mit der Spitzengruppe da. Aber an der Mühe ist halt, da zieht es sich auseinander. Und gerade jetzt, wenn Demi so fit ist, wie sie ist, denke ich, dass sie das Rennen hart machen wird. Und dass es zum Beispiel mir spielt, ist dann eher an den Karten, wenn es ein hartes Rennen ist. Also, ja.
Also, um mal kurz einzuordnen, für alle, die vielleicht den Frauenrennkalender nicht ganz im Kopf haben, das Opening Weekend steht sozusagen vor der Tür, damit Omloop Het Nieuwsblad als erstes großes belgisches Rennen. Und ihr beide am Start als deutsche Fahrerinnen. Dann frage ich einfach euch beide mal, ihr seid ja sozusagen die Aktiven hier jetzt im Podcast. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Und grundsätzlich auch mal, das hätte mich eh noch interessiert, du hast gerade über deine Teamkolleginnen gesprochen, wie Kat Ferguson und Marlene Reusser, die natürlich auch super starke Fahrerinnen sind. Also Kat natürlich noch sehr jung und in Anführungsstrichen unerfahren. Aber zum einen, wo liegt deine Rolle im Team? Und dann, wo liegt deine Rolle jetzt auch in den belgischen Klassikern, bevor es in die Ardennen geht?
Also ich würde mal sagen, die Rolle im Team, wie du es schon angesprochen hast, so die Leaderinnen vom Team sind tatsächlich dann Kat, ich und Marlene. Und ich finde, wir ergänzen uns einfach richtig gut, weil Marlene ist einfach der Motor von uns, die auch aufs Gesamtklassement geht und da halt wirklich was reißen kann. Also jetzt beim Giro, bei der Vuelta war sie Zweite. Dann haben wir eine Kat, die einfach eine schlaue, oder was heißt schlau, die ist noch jung, aber eine sehr effiziente, eine gute Fahrerin ist, die sich immer irgendwie über die Berge drüber kämpft, zurückkommt und dann einfach endschnell ist. Und dann gibt es noch mich, weil eher so ein, eine Punchy-Person, würde ich sagen, wo einfach den Unterschied machen kann an den kurzen Bergen. Und normalerweise auch sprintstark. Also ich bin jetzt nicht schlecht in einer kleinen Gruppe, wenn wir da ankommen. Also würde ich sagen, können wir eigentlich alle drei Karten spielen. Und wenn wir alle drei am Start sind, ist eigentlich für uns das perfekte Rennen, würde ich sagen.
Für Het Nieuwsblad steht ja alle drei auf dem Plan aktuell? Naja.
Ja, Marlene ist leider verletzt. Also die ist bei UAE richtig doof gestürzt, wurde abgeräumt und dann am Knie genäht. Und deswegen, sie fährt auf jeden Fall nicht. Und Strade wissen wir noch nicht, ob sie da ist. Weil das ist natürlich auch, das ist ja nochmal ein anderes Level. Das ist eher ein Marathon und Nieuwsblad ist halt so ein Punchy-Rennen. Deswegen aber Kat und ich sind am Start. Das heißt, wenn es richtig, richtig hart wird, sollte ich vorne dabei sein, wenn alles gut geht. Und sie dann halt hinten, wenn es doch wieder zurückkommt.
Sehr fürs Team erstmal gute Grundvoraussetzung auf jeden Fall.
Genau.
Dann für alle Eventualitäten jemanden zu haben.
Ja.
Wie sieht es denn bei dir aus, Lynn?
Für mich ist das erste Straßenrennen dieses Jahr. Von daher ist es eher so ein Reinkommen, erstmal gucken, was so geht und vor allem meinen Teamkolleginnen helfen. Habe jetzt mit Linda Riedmann auch eine deutsche neue Teamkollegin ich weiß noch nicht, was die Teamtaktik ist, aber ich denke, sie wird sich da auch einiges ausrechnen und dann, wie gesagt, einfach zur Unterstützung erstmal für die Teamkollegin und einen guten Start in die Straßensaison finden.
Ja, Linda ist auf jeden Fall auch echt krass. Also wenn sie in Topform ist, wie man jetzt gesehen hat, Ende des Jahres, letztes Jahr war sie echt auch richtig, richtig gut und gerade für so Klassiker, ich weiß nicht, wie fit sie jetzt schon ist. Sie hat, glaube ich, gesagt, sie ist ein bisschen erkältet oder so. Aber wenn sie sich jetzt wieder erholt, glaube ich, kann die auf jeden Fall ein gutes Ergebnis auszaubern.
Ja, ich bin gespannt. Die war jetzt dann die letzten Jahre bei Wismar auch eher in der Helferrolle immer und wird da, denke ich, bei uns schon viele Freiheiten kriegen, auch auf eigene Ergebnisse zu fahren. Da bin ich gespannt. Die ist ja auch noch relativ jung, was da jetzt die nächsten Jahre noch so kommen kann dann.
Auf jeden Fall.
Aber gerade auch als Helferin fand ich, war Linda so die letzten Jahre oder gerade vor allem letztes Jahr so eine krasse Überraschung, weil sie einfach, also man dachte dann irgendwann so, okay, jetzt hat sie all ihre Streichhölzer verbraucht und dann war sie wieder da und dann dachte man so, okay, aber jetzt langsam muss sie doch platt sein und dann war sie wieder da. deshalb bin ich auch echt mal gespannt, was da noch kommen kann, wenn sie halt einfach auch mal auf eigene Kappe fährt. und nicht hauptsächlich in der Supporterrolle ist.
Voll. Und ich glaube auch, sie ist jemand, die ziemlich cool bleibt, so zum Beispiel.
Ja, ne?
Im Rennen. Ist einfach so eine chillige Person auf dem Rad und
auch ja, die hat auch einen guten Überblick einfach. Die versteht das Ganze und so, die weiß, worum es geht und was es braucht. Und genau. Da kann man, denke ich, noch viel erwarten in den nächsten Jahren.
Auf jeden Fall.
Gut, dann sind wir wieder bei dir, auch zum Thema, wir können viel erwarten in den nächsten Jahren. Was können wir denn von dir dieses Jahr noch erwarten? Also vor allem im Hinblick auf die WM.
Ja, WM ist auf jeden Fall immer ein großes Ziel und gerade in Kanada der Kurs sollte mir eigentlich sehr gut liegen mit diesen Punchy-Bergen und auch mit den Schikanen links, rechts und so. Also ich mag das eigentlich, vor allem wenn es dann noch regnet, dann spielt es mir eigentlich noch mehr in die Karten. Aber es ist echt noch weit entfernt, davor habe ich auf jeden Fall noch andere Ziele. Erstmal, wie gesagt, jetzt die Ardennen-Klassiker, dann fahre ich Vuelta. Mir fehlt halt noch eine Etappe bei der Vuelta, um alle drei Grand Tour-Siege zu haben. Und die Vuelta ist in der Gegend, also wo mein Freund her ist, in Asturien, was für mich so das zweite Zuhause ist auf jeden Fall. Und deswegen wird es einfach gut, weil ja mich auch viele dort kennen. Die spanischen Fans sind auch richtig krass und ja, ich freue mich drauf. Und danach natürlich die Tour, was aber eher schwieriger wird, natürlich auf ein Ergebnis zu fahren, weil wir mit Marlene komplett aus GC gehen. Vuelta auch, aber ja, die Tour ist die Tour. Ihr wisst, es ist krass. Einfach nur, ja, anderes Level. Du kannst nicht alles haben da. Und ja, danach, dann geht's auf die WM zu und die EM auf jeden Fall.
Und da muss man ja sagen, bei der EM hast du ja schon mal Medaillen geholt. Bei der WM steht es ja noch so ein bisschen aus.
Ja.
Da hast du auf jeden Fall auch mit zwei vierten Plätzen noch so richtig eine Rechnung offen.
Oh ja, auf jeden Fall.
Das heißt, die Medaille ist anvisiert.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben auch so ein starkes Team jetzt, also gerade mit Franzi und mit Antonia. Ich glaube, wir drei, ja, einfach letztes Jahr leider konnte ich nicht so ganz mit dabei sein, weil ich krankheitstechnisch leider raus war in Ruanda. Und auch bei der EM konnte ich nicht starten, aber Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Und ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall eine Medaille zutrauen und ich hoffe, dass es endlich klappt, weil die zwei vierten Plätze waren halt auch so, es hätte auf jeden Fall mehr sein können, weil ich denke, an den Tagen hatte ich zweimal die Beine dazu und ja.
Ja, ich weiß das noch in Australien, das war wirklich
schmerzhaft.
Sehr, sehr bitter.
Ja.
Das hätten wir uns alle so für dich gefreut, also auch als
Team. Es war halt so schade, weil es halt auch echt nicht an mir lag, weil einfach andere Fahrerinnen keinen Bock hatten, irgendwie Führung zu übernehmen. Ich mir immer so denke, ich bin immer noch nachtragend bei dem.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja, absolut verständlich. Also alle, die sich fragen, wovon wir sprechen, schaut euch auf jeden Fall nochmal das Finale an von der WM. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, war es 23?
22. Ja.
In Australien. Ja. Wo Annemiek mit so einem abschließenden Flyer den Sieg holt, mit ein bisschen zu hohen Socken. und damals deine Teamkollegin, natürlich dann in dem Rennen nicht als holländische Fahrerin, aber damals wart ihr...
Ihr wart noch nicht.
Ihr seid dann im nächsten Jahr Teamkollegen geworden.
Genau,
stimmt.
Genau.
Habt ihr euch da mal drüber unterhalten eigentlich?
Auf jeden Fall. Und sie hat auch gesagt, sie versteht es nicht, wieso die anderen mit mir nicht mitgefahren sind, weil die haben einfach eine Medaille verschenkt und ja, sie weiß auch nicht, was da passiert ist, dass sie wirklich da gewonnen hat, einfach zum Antritt.
Das war dann vielleicht dann doch die Erfahrung, wieder den richtigen Moment gesehen und einfach losgefahren.
Ja, komplett. Ja, dann sieht man auch wieder, dass echt nicht immer die Stärkste gewinnt. Das ist so oft der Fall einfach. Es ist
gehört halt noch mehr zum Radfahren dazu, als nur treten.
Komplett.
Aber genau, da drücken wir dir auf jeden Fall für die WM dieses Jahr alle ganz fest die Daumen und hoffen, dass es dann diesmal endlich zur berechtigten Medaille kommt, kann ich fast sagen.
Team Relay gibt es ja auch noch. Da waren wir auch so, so, so knapp vor dem Titel. Das war so schade. Wäre Antonia einfach noch ein bisschen schneller gefahren. Ich meine, ich war ja nur an ihrem Hinterrad das ganze Rennen. Mensch, und Kinder. Dann, das war so witzig, weil dann hat die Sportschau oder so ein Reel erstellt und ich habe halt, glaube ich, 2 Führungen gemacht oder so und deswegen haben die genau diese Momente reingeschnitten.
Oh nein.
Ja, aber das war echt ihr Werk.
Dann haben wir das ja hier nochmal auf einer größeren Bühne auf jeden Fall festgehalten für Antonia.
Ja, voll. Shoutouts. Ja, ich bin ja auch jetzt mit ihr gefahren die letzten Tage und wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt gestern in der Gruppe zusammen. Und da muss man auch sagen, die ist so stark. Also die Einzige, die mit Demi mitfahren konnte. Und das ist krass, dass sie jetzt schon so ein Level hat. Und ja, mit Antonia ist auch witzig. Wir schicken uns auch immer so Memes zu. Und dann im Rennen wenden wir die halt auch an. Und zum Beispiel sagen wir da manchmal im Feld, wenn der Windkante, wenn wir halt raus wollen, ich muss raus. Kennt ihr das? Ich muss raus, der Windbus.
Ich wusste gar nicht, dass ihr jungen Leute den auch noch kennt.
Wir machen alle Dummies und auch das Jubel. Dann sagen wir so in der Gruppe, ja, gleich gibt's Jubel.
Ja. Das kenne ich jetzt nicht.
Echt? Das Jubel. Also das sollte jemand mit dem Pokal halt so, und der so, ja, in die Kamera ein Jubel und er hält es halt so und sagt so, Jubel. Das ist richtig witzig.
Verstehe. Das heißt, das wird dann
für uns ist es witzig.
Das heißt, es wird dann auch irgendwann dieses Jahr, wenn du ein Rennen gewinnst, dein Ziel Jubel?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Der Jubelschrei.
Da nageln wir dich drauf fest.
Ja. Voll.
Jetzt war ja der Wechsel von damals DSM, Sunweb, jetzt Picknick, PostNL. Wahrscheinlich schon ein krasser Wechsel, als DSM holländisches Team relativ strikt, glaube ich. Jetzt mit Movistar ein spanisches Team, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Andererseits hat sich der Frauenradsport im Allgemeinen krass verändert. Was würdest du sagen, hat der Teamwechsel für dich als Boost nochmal ausgemacht? Oder ist es eher nicht so und ich schätze es falsch ein?
Doch, auf jeden Fall. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohler seit dem Wechsel. Wie du gesagt hast, ist es sehr, sehr streng und kontrolliert gewesen, was natürlich auch gut ist, denke ich, für so junge Fahrerinnen. Und in meinen ersten Jahren war es, denke ich, auch wirklich gut für mich, so das alles so zu lernen. Aber dann vielleicht in den letzten 2 war es so, ja, der Moment, wo ich vielleicht, ja, so ein Wechsel mir gut getan hätte schon. Und ja, ich würde sagen, der Unterschied, das ist vielleicht der krasseste Unterschied, den es gibt im Feld, so, weil Movistar ist halt ein spanisches Team, viele Freiheiten, wobei wir jetzt wirklich in den letzten 2 Jahren auch, wie du gesagt hast, hat sich alles so verbessert, auch mit Ernährungsberatern halt komplett alles arbeiten, Höhentrainingslager und alles, was die anderen Teams auch machen, machen wir eigentlich auch. Also ich habe Freiheiten, aber es hält sich in Grenzen, würde ich sagen.
Ja, das ist ja eine allgemeine Entwicklung im Radsport und jetzt mittlerweile auch dann im Frauenradsport noch mehr als vor ein paar Jahren vielleicht. Aber ja, wie diese engeren Strukturen für die jungen Fahrerinnen mit Sicherheit gut. Aber wenn man dann auch selber ein bisschen weiter ist und viel gelernt hat, dann
Voll. Also gerade beim Training merke ich es halt so am meisten, dass da gab es damals halt ja kein Ändern oder so, dass du es anpasst. Und jetzt, also ich passe es komplett an. Wenn ich irgendwie merke, ich fühle mich besser oder ich mache den Intervall länger oder ich mache den nicht 10 Minuten, sondern bis der Berg zu Ende ist. Oder ich mache ihn gar nicht, wenn ich mich nicht gut fühle. Und das ist halt, das wird so voll akzeptiert, weil, oder macht einfach weniger als mehr, merke ich halt da auch so, wenn ich müde bin. Zum Beispiel heute hätte ich fahren sollen und dann morgen Pause, aber ich hatte einfach, es ging nicht heute. War kaputt von gestern und dann, ja, änderst du es halt einfach und das ist okay.
Ja, da hat man ja dann auch mittlerweile die Erfahrung. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja schon ein paar Saisons jetzt im Profi-Peloton unterwegs und ich merke dann ja auch, dass man da einfach dann ja auch selber gut im Gefühl hat, was einem jetzt gerade gut tut und was nicht. Und wenn das in der Abstimmung mit dem Team dann gut für dich passt, dann ist es ja
voll
perfekt. Aber wenn, du hast vorhin auch gesagt, dass ihr jetzt auch vom Männerteam und vom Frauenteam viele in Andorra seid, die da jetzt leben, habt ihr dann da auch so Teamstrukturen, die euch da unterstützen oder ist es trotzdem jeder für sich?
Also unser Team baut tatsächlich so ein Center jetzt in Andorra, aber das dauert noch ein paar Jahre, bis das irgendwie fertig ist. Also das heißt, jeder hat so seinen Trainer. Also Marlin lebt da ja jetzt fix, Cat und ich. Und ein paar andere sind auch da ab und zu, aber leben jetzt nicht fest da von den Frauen. Die pendeln ein bisschen. Und ja, wir haben alle unterschiedliche Trainer, aber wir gucken schon, dass wir irgendwie zusammen starten. Und dann macht halt jeder seine Intervalle. Und aber ich merke es auch, also ich wohne in der Stadt, es sind nur 1000 Meter, aber du merkst es, also auch im Training, in der Höhe, deine Intervalle zu machen. Und ich merke schon, dass ich jetzt ziemlich gut aus dem Winter so rauskam, weil ich auch viel Zeit da verbracht habe und es auf jeden Fall auch einen kleinen Unterschied macht, wenn du ja in der Höhe deine Intervalle machst, weil ja, ich bin nicht so gut in der Höhe eigentlich.
Hast du vorher auch schon immer gut von Höhentrainingslager profitiert? Weil es gibt ja so irgendwie beide Typen. Also mir ging es auch immer so, dass ich, sobald ich in der Höhe war, zurückkam und wie ein Moped gefahren bin. Und dann gab es die Leute, die sind in die Höhe und haben eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, dass sie auf der Höhe sind und haben damit dann auch nie so richtig profitiert. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich finde auch, es ist ein bisschen ja schwierig mit der Höhe, weil zum Beispiel, es kann mir auf jeden Fall helfen. Ich weiß aber nicht, ob es die Höhe ist oder einfach nur dieses Leben auf dem Berg oben und du kannst nichts anderes machen und du denkst eigentlich nur ans Training und es dreht sich alles ums Training, ums Essen und du ruhst. Du kannst nichts machen, du kannst nicht in die Stadt gehen oder sonst was. Und ich glaube, das kann es auch sein, was dich besser macht und vielleicht schon auch der Höheneffekt. Aber zum Beispiel bei mir war es auch letztes Jahr negativ, also negativ und positiv, weil ich kam vor der deutschen Meisterschaft sehr knapp runter zum Beispiel. Und dann ging es mir zum Beispiel die ersten 4, 5, ich glaube sogar eine Woche, auch schon im Training davor gar nicht gut. Ich war einfach nur kaputt. Aber dann im Giro hat es halt, dann ging es. Dann war ich einfach in Topform. In der ersten Etappe auch noch nicht. Aber dann ab der zweiten habe ich so voll den krassen Unterschied gemerkt. Einfach, dass ich, ja, einfach mehr Sauerstoff sozusagen, so fühlst du dich, dass du mehr Leistung bringen kannst, einfach durch die Höhe und ja, das kommt halt manchmal immer erst später und nicht direkt.
Du sagst, der Fokus ist ein anderer. Als ich das letzte Mal mit dir in der Höhe war, wir haben zwar nicht miteinander gesprochen, weil Covid Hochzeit war, aber ihr wart mit dem Team in Kütahya und auch sehr abgeschottet. Aber ich erinnere mich, dass du, und deshalb ist ja auch dein Spitzname die Chipsdrossel, ich erinnere mich, dass du da Snacks und Chips und Süßigkeiten im Schrank versteckt hattest. Wie ist es denn jetzt heute, wenn du in der Höhe wohnst?
Ja, stimmt. Wir waren in Kütahya. Ich muss sagen, das Trainingslager war echt komisch. Also wir waren, glaube ich, nur 10 Tage da. Und ich wusste natürlich, das wird hart. Und da musste ich natürlich die Snacks mitnehmen. Aber ja, jetzt auf jeden Fall weiß ich schon, dass es sich in Grenzen halten muss. Jetzt mit den Chips zum Beispiel, ich weiß, okay, ich kann es essen, aber es ist wahrscheinlich nicht das Beste für deine Erholung. Der Körper, was auch immer, braucht länger, um das zu verarbeiten oder ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, du fühlst dich auch besser, wenn du gesund ist oder so halt clean ist. Aber es gibt auf jeden Fall auch Ausnahmen. Ich könnte es auf jeden Fall jetzt nicht so extrem immer es komplett weglassen. Ich finde, es muss so eine Balance sein. Es gibt so welche, es hat sich ja jetzt voll, wie kann man das sagen, es hat sich voll weiterentwickelt und mit den Ernährungsberatern ist alles jedes Gramm und so und ich finde es schwierig, also jetzt auch vorm Rennen alles abzuwiegen und so. Ich denke, mich macht es schon zu lange und kennt meinen Körper zu gut, um das jetzt mich so zu verrückt zu machen, aber es ist auf jeden Fall gut, die Balance zu haben und nach einem harten Training wiege ich es auf jeden Fall auch ab.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache. Manche kommen damit besser, klar, manche nicht so gut. Und dann am Ende, sage ich halt auch immer, gerade so bei den jungen Mädels, wenn das einen so doll stresst, dann muss man auch gucken, wie viel Mehrwert das dann hat. Ich tracke jetzt auch zum Beispiel, aber dann halt auch immer so phasenweise, also dann
voll
für so wichtige Phasen dann schon und dann aber auch wieder halt sagen, okay, jetzt nehme ich hier
genau,
nochmal
einen Schritt
raus.
Genau, jetzt ist auch wieder
gut,
weil ich habe auch mit einer Teamkollegin erst geredet, die zum Beispiel immer trackt, also komplett durch und die meint dann auch, wenn sie mal aufhört, weiß sie nicht, was sie essen will. Und das finde ich halt krass, wenn du so komplett die Kontrolle eigentlich so abgibst, weil ja, du guckst nur noch auf die Nummer und ich finde, ja, ich kann auch noch gut einschätzen, wie viele Nudeln sind. Wahrscheinlich auch so 100 Gramm Carbs. Also kann man sich
ja,
auch
man hat es ja auch im Gefühl, gerade wenn man das schon ein bisschen gemacht hat, wie gesagt, ich meine, für die Kleinen so als Richtlinie auch, dass man das macht, um zu sagen, okay, so und so viel sollte man auch essen, weil ja, das ist ja auch immer ein Punkt. Es geht ja dann auch oft gar nicht darum zu sagen, okay, ihr dürft nicht mehr essen, sondern halt in vielen Momenten auch sagen, okay, das braucht ihr wirklich, um hier genug Energie zu haben. Und es ist ja dann auch einiges meistens, gerade so in den Rundfahrten oder so, da wenn ich da an den Plan gucke, dann ist der Teller auch immer richtig groß, und da ist es schon ein guter Punkt, aber wie gesagt, es muss für jeden halt ja auch individuell passen, und wenn es einen super doll stresst, dann hat es, glaube ich, auch keinen Mehrwert.
Nee, auf keinen Fall. Also ja, Tanja, sag mal du.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Als du aktiv warst, war das da auch schon so mit Abwiegen und allem?
Ach, da fing das langsam an. Aber ich habe das Gefühl, dass es damals auch vielen geholfen hätte, die tendenziell einfach immer zu wenig gegessen haben. Also dass,
dass
also im Frauenfeld nicht mal das Problem war, dass man die Leute zwingen muss, weniger zu essen. Also klar, vielleicht mal hier und da den einen oder anderen Snack, aber viele waren ja einfach auch viel zu streng mit sich und ihrem Ernährungsplan und vor allem halt gerade was so Carbs einsparen angeht. Weil da glaube ich eher noch alle noch so diese alte Ineos-Philosophie und Low-Carb-Training, was ja für viele Frauen dann auch richtiges Gift ist, im Kopf hatten. Und jetzt hatte man ja wirklich viele Fahrerinnen, die auch dann offiziell darüber oder öffentlich darüber gesprochen haben, mit Red S oder auch ihre Karriere jetzt beendet haben deshalb, weil sie eben immer in einem Energiedefizit waren. Und da wieder rauszukommen, ist halt auch wirklich schwierig und hat ja auch dann fürs weitere Leben und nicht nur für die Karriere gegebenenfalls richtige Auswirkungen. Deshalb finde ich es total wichtig und gut, auch wenn es für den Kopf vielleicht manchmal schwierig ist, weil es eben noch so ein zusätzlicher Faktor ist, der kontrolliert wird. Und ich glaube, gerade als Profi, es wird schon so viel kontrolliert, es wird das Training kontrolliert. Von außen wird dir gesagt, wann du wo sein musst, wann deine Flüge sind. Dann, wenn man dann noch in einem Testpool ist, man muss immer angeben, wo schläft man, wann ist man verfügbar, wann ist dein Timeslot. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man nicht mal hier und da eine Handvoll Nüsse oder Gummibärchen snacken kann, weil auch das alles getrackt wird und eben auch durchs Team, was ja auch immer noch so ein bisschen ein zusätzlicher psychischer Druck ist, gerade auch für Fahrerinnen, die jetzt nicht unbedingt die Top-Fahrerinnen sind und wissen, okay, ich habe für die nächsten 2-3 Jahre meinen Vertrag. Und dann weiß man, mein Arbeitgeber kontrolliert, was ich esse. Das stelle ich mir halt auch nochmal so einfach als zusätzlichen psychischen Druck manchmal vor. Aber ich glaube, grundsätzlich hat es wahrscheinlich mehr Vorteile für gerade das Frauenfeld.
Ja, ich glaube, das ist auch alles eine Sache, so ein bisschen wie das Team das handelt. Also bei mir im Team kann ich jetzt nur sagen, das ist halt super entspannt. Das ist halt eher so, okay, wir geben euch das an die Hand als Hilfe. Okay, das müsst ihr essen, um genug Energie zu haben, um bereit fürs Training und für die Rennen zu sein. Aber wenn ich da jetzt sage, okay, für mich ist es gerade alles zu viel, ich mache jetzt hier mal ein paar Tage raus, dann ist es auch immer gar kein Problem und so. Und dann ist es schon gut. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile eine ganz gute Entwicklung dahingehend betrifft, dass die Leute verstanden haben, dass weniger nicht immer mehr ist und dass also genug Essen halt auch wirklich wichtig ist, fast wichtiger als da noch ein Kilo leichter zu sein manchmal.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen das auf jeden Fall dahingehend eine richtig gute Entwicklung im Frauenradsport.
Voll, also bei uns ist es ähnlich wie bei dir, würde ich sagen, also ziemlich entspannt und eher, dass du halt genug isst. Und vor allem machen wir diese Fettmessungen auch eher, um zu schauen, wie viel Muskeln man hat, weil das Problem ist beim Abnehmen ja, dass du die Muskeln nicht abnehmen willst. Und das ist ja eher so das Schwierige. Deswegen würden wir niemals irgendwie eine krasse Diät oder so machen. Und ja, ich würde sagen, was ich am meisten gelernt habe, ist so im Rennen und im Training mehr zu essen. Also es kommt voll aufs Rennen an, aber immer über 100 Gramm so mehr oder weniger Kohlenhydrate. Und das hatte ich davor halt natürlich nie. Und vor allem im Training noch viel weniger. Ich war mit Laura trainieren und wir haben einen Döner gegessen nebenher. Wir haben davor bei Minusgraden, wir haben nichts gegessen, halt so lange gewartet, bis wir ganz, ganz viel Hunger hatten. Dann haben wir einen Döner gegessen, sind weitergefahren und halt solche Sachen. Und ich finde, jetzt, wo man halt so gut isst, es ging halt trotzdem, aber jetzt, wo man so gut isst und ja, gerade so High-Fructose-Sachen und alles und ISO trinkt, dann hast du so viel mehr Energie. Das ist krass.
Ja, ich merke das auch im Trainingslager jetzt im Vergleich zu früher, da 2 Wochen hier auf Mallorca Trainingslager, dann ist man direkt übelst kaputt danach gewesen immer und so. Und mittlerweile komme ich immer richtig frisch noch aus dem Trainingslager raus. Wenn man einfach dann genug Energie zu sich nimmt, dann ist man dann auch nicht immer so müde und kann viel besser und viel härter noch trainieren auch.
Und früher dachte man auch immer so in der letzten Stunde, oh, ich öffne jetzt keinen Riegel mehr. Und jetzt 20 Minuten vor der Haustür esse ich nochmal was. Weil ich denke, ich muss jetzt eh nochmal duschen, bis ich dann, wenn ich selber kochen muss, bis ich gekocht habe, dann, ja, das dauert ja alles. Also, ja.
Das ändert sich dann wieder ein bisschen, wenn man die Gels und Riegel wieder selber bezahlen muss.
Soll ich dir mal ein paar mitgehen lassen?
Ja, liebend gern. Aber okay. Nein, ich kann mich ja nicht beklagen. Nee, aber tatsächlich, ich würde auch sagen, auch rückblickend, dass der größte Unterschied für mich auch gerade was Gewichtskontrolle und Gewichtsabnahme angeht, eigentlich das Genugessen während des Trainings war, weil man dann eben diese Heißhungerattacken danach nicht mehr hatte. Und dieses ständig wieder so der Blutzuckerabfall und dann eben doch irgendwie Heißhunger und Naschen, anstatt was Vernünftiges zu essen. Und wenn man dann aber merkt, wenn man sich genug oder gut versorgt hat, man kommt nach Hause und man kann einfach ganz normal in Ruhe, nachdem man geduscht hat, was Vernünftiges essen, anstatt noch in Radklamotten irgendwas mit viel zu viel Zucker in sich reinzustopfen.
Ja, genau. Ja, das stimmt auch. Ey. Das habe ich auch durch in meinem ersten Höhentrainingslager. Das war ein Kühtai, das zählt nicht. Weil ich mit Flortje in Thailand, wir wussten nichts. Also da hatten wir noch nicht wirklich Ernährungsberater. Dann haben wir auch gewartet bis zum Kaffee, wirklich nichts gegessen und dann halt 2 Carrot Cakes. Und dann hast du ja diesen Dip. Und dann mussten wir noch 40 Kilometer bergauf fahren. Wir hatten beide einmal so ein Mental Breakdown, weil wir hatten keine Energie wegen diesem Dip, dass wir beide wirklich, wir konnten nicht mehr. Wir mussten, ja, es war echt anhalten, eine Fanta nochmal trinken. Und ja, daraus haben wir auch wirklich gelernt. Und jetzt essen wir wirklich ab der ersten Stunde wirklich gut.
Ja, ist natürlich das einzige Negative, dass es jetzt keine lustigen Hungerassgeschichten mehr gibt.
Ja,
das
stimmt.
Wir kennen es doch alle, dass man irgendwo auf der Parkbank sitzt und denkt so, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich es jetzt noch nach Hause schaffen soll.
Ja, man wird ja alles essen. Man sucht einfach sogar nach Früchten oder irgendwas an der Seite der Straße.
In Spanien immer den Orangenbaum nochmal ansteuern.
Genau, ja.
Das habe ich aber auch, das habe ich tatsächlich zuletzt im Oktober in Tirona gemacht. Da habe ich auch eine Ausfahrt gemacht, die deutlich länger wurde als geplant und ich hatte nichts mehr zu essen. Und dann bin ich so im Oktober jeden Feigenbaum abgefahren und habe geguckt, ob irgendwo noch eine Feige hängt, weil ich echt dachte, ich komme nicht mehr nach Hause.
Ja, das Schlimmste, wenn du was findest, bei mir, also gibt es viel so Bauernhöfe und da gibt es immer diese Hofautomaten und dann denkst du, oh ja, Checkpot, weil da gibt es so Gummibärchen oder irgendwas halt. Ich würde auch Marmeladenglas löffeln, das ist ja auch Fructose, ist ja super, aber dann gibt es nur Barzahlung mal wieder. Das ist ja natürlich in Deutschland immer noch schwierig mit der Kartenzahlung manchmal. Oder du gehst zum Bäcker und die akzeptieren keine Karte. Es ist einem einfach nur schlimm. Du hast es schon in der Nase, du hast es schon bestellt und dann kannst du es nicht zahlen.
Ja, das ist dann immer ärgerlich, ja.
Ja, der Notgroschen ist jetzt wieder drin.
Ich wollte gerade sagen, immer den Schein in das Handy stecken.
Der ist drin, ja.
Weil in Spanien muss man das doch eigentlich auch noch immer machen. Also da ist die Kartenzahloption auch nicht immer vorhanden.
Nein, die ist super. Doch.
Ich wollte gerade sagen, die ist grandios. Doch.
Ja, da ist super. Ich weiß nicht, wo du da Erfahrungen hast, aber eigentlich in Spanien, das ist krass. In der Pampa, die akzeptieren alles, egal welche Kreditkarte du hast, kannst zahlen.
Ja, du gehst in Malaga zu irgendeinem Stand, wo Avocados und Orangen verkauft werden. Und selbst da sagen die so, kein Problem, Kartenzahlung, kein Problem.
Ja, du gehst auf den Weihnachtsmarkt, du kaufst Churros und du kannst mit Karte zahlen. Das ist so krass. Also, und selbst im Nagelstudio, weil hier in Deutschland Nagelstudio oder Döner, nee, geht nicht. Die Karte kaputt.
Die meisten, wo man dann nicht mit Karte zahlen kann.
Ja, du weißt
liegt
Bescheid,
es vielleicht
aber
nicht daran, dass sie nicht mit Karte bezahlt werden wollen, sondern eher, dass es dann alles ein bisschen unter der Hand.
Genau, aber das in Spanien geht. Die meckern auch nicht. Und im Taxi und so und immer. Du kannst immer mit Karte zahlen.
Ja, das ist gut.
Wunderbar. Ich glaube, wir haben's. Und das nächste Mal, dass wir euch beide zusammen auf einem Screen sehen, ich sehe euch ja jetzt zumindest, die HörerInnen hören euch nur, ist dann bei Omloopet Newsblatt. Wenn ihr Liane sucht, die ist links im Feld, ganz vorne.
Vorne,
Und ich bin im Zweifel nicht zu sehen, weil ich mich verstecke.
Genau, und Lynn ist die unter allen anderen fährt sozusagen.
Genau, und ich halte mich so aerodynamisch, ich gucke über alle rüber.
Nee, ich, als Helferin sollte ich dann doch hoffentlich auch mal vorne zu sehen sein.
Ja, und ich hänge mich dann auch mal wieder rein in dein Leadout vielleicht.
Genau, wir treffen uns ja öfter mal im Feld und freuen uns
genau.
auch immer.
Ja, genau.
Ja, dann bleibt mir noch zu sagen.
Da musst du nur mit meinen Teamkolleginnen wieder ums Hinterrad kämpfen.
Oh ja, das eine, die ist da ganz streng. Kann das sein, dass die auch in Valencia gefahren ist?
Die ist auch in Valencia gefahren, ja.
Ja, ich hatte nämlich mal wieder einen kleinen Kampf. Also sie wollte an den Hinterrad, an das ich wollte. Das war aber nicht von der Teamkollegin. Und dann, habe ich das mir geangelt, sage ich dir ehrlich.
Ja, das war letztes Jahr an der Vuelta. habe ich den Teamkolleginnen gesagt, die sollen ums Hinterrad kämpfen. Wenn sie bei mir am Rad sind, dann sollen sie halt fighten, dass sie auch da bleiben und sich nicht abdrängeln lassen. Und dann hat sich eine meiner Teamkolleginnen mit Liane angelegt, hat gesagt, es ist ihr Hinterrad.
Sie hat sich sogar mit Name, also mein Name gesagt. Und dann nimmt man es ja auch schon ein bisschen persönlicher und denkt so, okay, vielleicht gebe ich es doch wieder ab ins Hinterrad.
Ja, weil Liane macht ja immer in Interviews immer so einen netten Eindruck. Aber wenn es im Hinterrad geht,
dann im Feld bin ich schon nicht gefährlich aggressiv, aber ja, ich bin wie deine Teamkollegin, gebe mein Hinterrad auch nicht her. Also mein Vorderrad teile ich auch nicht.
Aber ich fühle mich ja geehrt, dass du um mein Hinterrad kämpfst. Deswegen
ja, es ist angenehm. Es ist angenehm, das kenne ich ja auch schon von WMs und EMs.
Richtig, richtig. Hm. Ja, hoffe ich, dass ich auch dieses Jahr dann im Medaillenkampf in Kanada hoffentlich dann dir zur Seite stehen kann.
Und vielleicht könnten wir auch es gibt ja ein deutsches neues Rennen, habe ich gehört, mit dem Nationalteam starten.
Das können wir mal angehen. Ich bin ja gerade im Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Ich werde das gleiche ansprechen.
Da fragst du mal den Bundestrainer auch von mir. Danke.
Ja, richtig liebe Grüße aus.
Genau,
und dann schreibe ich
aus.
Uns da schon mal mit auf die Liste.
Ach, die Startliste, genau. Ich wäre gerne dabei.
Okay.
Cool.
Schauen wir mal, was wird. Ne?
Okay.
Was wird?
So viel mit Memes angefangen, mit Memes aufgehört. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in dein neues, doch sehr anderes Leben als noch vor 2-3 Jahren.
Ja.
Und
hat mich auch sehr gefreut, euch mal wieder zu sehen, beide zusammen.
Ja, wir danken dir, dass du Teil der ersten Besenwagen-Fam-Folge warst. Und
mir bleibt
zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg für die Saison und freue mich, euch beiden zuzugucken. Und werde es natürlich wie immer verfolgen.
Ja, von mir natürlich auch alles Gute für die Saison, aber wir werden uns ja des Öfteren mal sehen jetzt die nächsten Wochen und Monate. Und ich freue mich auf jeden Fall dann auf Newsblatt. Komme ich mal vorbei und sag mal Hallo im Feld, vielleicht auch schon vorm Rennen.
Ja, voll, da sehen wir uns auf jeden Fall. Und ja, Tanja, du musst uns dann halt mal wieder besuchen kommen bei dem Rennen. Weil bei der Tour, bei meinem Etappensieg, habe ich dich halt davor gesehen und dann hat es geklappt.
Ja. Tja,
ich bringe sie mal aus Köln als Glücksbringer mit.
Ich wollte gerade sagen, für die Vuelta dann, für den ausstehenden Etappensieg.
Komm nach Asturien, es wird dir gut gefallen. Kannst überall mit Karte zahlen und lecker Fabis essen.
Sehr gut. Dann spätestens bis dahin und vielen Dank nochmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Tschüss.